Warum schaffen Gotteskinder in manchen Lebensbereichen keinen Durchbruch? Warum schaffen Kinder Gottes in manchen Lebensbereichen keinen Durchbruch? Soll ich euch sagen? Wollt ihr das wissen? Weil sie nicht radikal genug sind. Weil sie nicht ernst machen. Weil sie noch verborgene Sünden haben oder pflegen. Weil sie noch nicht ganz frei sind zu empfangen. Warum schaffen Kinder Gottes in manchen Lebensbereichen keinen Durchbruch? Weil sie keine Geduld haben. Weil sie viel zu viel selbst machen wollen. Weil sie Gott noch im Weg stehen. Weil sie noch nicht glauben, wie Gott es will. Sie verstehen alles, halten alles für wahr, für sehr wahr, aber es eigentlich fehlt ist dieses Aha-Erlebnis. Und in der Bibel heißt es, es wird euch gegeben werden. Also du kannst dir nichts nehmen, es wird dir gegeben werden. Also reif zu empfangen muss man werden. Oder weil man noch viel zu viel Angst hat. Oder weil man noch nicht abhängig genug von Gott ist. Deshalb auch diese Durchbrüche passieren nicht. Durchbruch wofür? Als ich diese Frage gestellt bekommen habe, wir haben hier so einen Fragekasten. Und dann, wenn du eine Frage hast, kannst du dort abgeben. Fragen, die dir irgendwie so unter den Nägeln brennt. Und ich frage bei dieser Frage noch Durchbruch wofür? Wohin? Wo willst du durchbrechen und wofür? Ich muss vielleicht sagen, in vielen Bereichen ist der Durchbruch schon bereits passiert. Jesus hat die Pforten der Hölle durchbrochen. Den Teufel den Kopf zertreten. Der Durchbruch ist schon da. Der Teufel ist schon überwunden eigentlich. Der Starke ist besiegt. Der Heilige Geist ist ausgegossen. Und Jesus sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Also der Durchbruch ist doch da, Leute. Den Durchbruch muss man jetzt nur noch verwirklichen. Da liegt das Problem. Der Durchbruch muss verwirklicht werden. Und in der Bibel heißt es einmal, aus Mangel an Erkenntnis geht mein Volk zugrunde. Und aus Mangel an Erkenntnis haben wir keinen Durchbruch. Also wenn du mich fragst, warum schaffen manche Gotteskinder, denen fehlt der Blick im Zusammenhang. Weil sie die Waffen nicht richtig gebrauchen, die Gott ihnen gegeben hat, die in der Bibel uns geschenkt worden sind. Weil sie nicht mit Gott wandeln. In der Bibel heißt es, wenn wir im Geist wandeln, wir werden die Werke des Fleisches nicht vollbringen. Du kommst gar nicht in der Lage, dass du sündigst. Also wer im Geist wandelt. Oder weil sie die Dienste, die Gaben, die Gott gegeben hat, nicht in Anspruch nehmen, die Gott ihnen gegeben hat. Also deshalb kein Durchbruch. Und ich möchte hier ein kleines Zeugnis reingeben. Ich kam von Norddeutschland mal nach Süddeutschland, wo ich wohnte, von einer Evangelisationsreise zurück. Und dann ruft mich eine Frau am Telefon an. Ich bin gerade, habe meinen Wagen ausgepackt. Bruder, mal tu das, ich ersticke, ich kriege keine Luft, komm ganz schnell, bete mit mir. Und ich habe gefragt, sagen Sie mal, welche Kirche oder Gemeinde gehören Sie an? Denn in der Bibel steht, wenn jemand krank ist, der rufe die Ältesten seiner Gemeinde. Sagte, ja, mein Pfarrer glaubt nicht an Krankenheilung, ich bin katholisch. Habe ich gesagt, oh, das gefällt mir ganz gut, du bist katholisch, ihr habt ja die Krankensalbung. Geh zu deinem Priester und lass dich salben. Und die Frau war ganz aufgebracht und es blieb mir nichts anderes übrig, als zu ihrem Priester zu gehen. Sie geht zum Priester in der Nacht, wo sie ist, klingelt an der Tür, ist sowieso Junggeselle, kein Problem, also ledig, Zölibat. Da sagt ja Frau Meier, so hieß sie auch, was wollen Sie, was will, oh, ich ersticke, ich kriege keine Luft und jammert und so weiter. Und ich habe meinen Pastor angerufen und er hat gesagt, ich soll zum Priester gehen, hier zu Ihnen kommen und Sie sollen mich mit Öl salben und so weiter. Sag mal, ja, wir haben ja Krankensalbung, aber das ist die letzte Ölung, aber so Sterbesakrament. Dann sagt er, machen Sie das und er geht in die Sakristei, salbt und während der Salbung wird die Frau geheilt. Und ist auch geheilt gewesen. Der Pfarrer war so motiviert, dass er nachher später Heilungsgottesdienste veranstaltet. Warum? Was ist? Gott hat Autoritäten gesetzt. Wenn wir die Autoritäten nicht beachten, können wir den ganzen Saftladen vergessen. Dann kannst du hinrennen, wo du willst. Du kannst nicht geheilt werden. Du bist in einer Gemeinde. In dieser Gemeinde gibt es Älteste oder Pastor oder Gemeindeleiter. Geh dorthin und sag, bitte bet mit mir, ich krepiere. Und du wirst sehen, du wirst nicht krepieren. In der Bibel heißt das so, wenn jemand krank ist, der rufe die Ältesten. Da gibt es noch ein paar Sachen. Nicht nur mit Öl schnell salben, Sünden bekennen. Bist du bereit, auch Sünden zu bekennen? So, das gehört auch dazu. Oder warum wir keinen Durchbruch haben, weil wir nicht da sind, wo Gott uns haben will. Elia, von ihm haben wir, das selbst habe ich den Raben geboten, dich zu versorgen. Also an dem Platz, wo Gott dich erwartet, wo Gott dir begegnen möchte, deshalb hast du auch keinen Durchbruch. Die zweite Frage, die gestellt worden ist, kann eine Person, die einen Wahrsagergeist hat und in Okkulten verstrickt ist, den Heiligen Geist empfangen. Du würdest natürlich vielleicht mit dem Kopf schütteln und sagen, nein, das geht nicht und es ist auch wirklich wahr. Kann eine Person, der so einen Wahrsagergeist hat und im Okkulten oder bei Wahrsager war, ich würde sogar sagen, bei Wahrsager war und im Okkulten verstrickt ist, den Heiligen Geist empfangen, würdest du erst einmal sagen, der will gar keinen Heiligen Geist haben zuerst mal. Nummer eins. Das zweite muss man fragen, was ist Wahrsagerei? Wahrsagerei ist etwas Gescheites sagen ohne Gott. Das ist schon eine Wahrsagerei. Also Ungehorsam ist Zauberei und Wahrsagerei. Also schon allein Ungehorsam ist es. So, Gott gibt seinen Geist grundsätzlich nur in reine Gefäße, reine heilige Gefäße. Also wenn jemand das hat hier, also mit Wahrsagerei zu tun hat und mit Okkulten verstrickt ist, er kann nicht den Heiligen Geist empfangen. Er kann einen Teufel kriegen. Und er kriegt wahrscheinlich einen frommen Teufel. Wird es auch bekommen. Aber er kann nie und nimmer den Heiligen Geist bekommen. Zuerst gibt es Sündenvergebung, dann gibt es Sündenbefreiung, also Erlösung von der Sünde, vom Joch der Sünde. Und dann, wenn wir frei sind, erlöst sind, dann nur die Erlösten bekommen die Erfüllung im Heiligen Geist. Das heißt also Erfüllung, dass sie Gott dienen können. Erlöst werden wir durch die Gnade Gottes. Erlöst werden wir durch die Hilfe des Heiligen Geistes. Jeder, der Jesus Herr nennen kann, hat den Heiligen Geist. Also du kannst Jesus nicht Herr nennen ohne den Heiligen Geist. Aber die Fülle des Heiligen Geistes, für Gott dienen, für Gott da sein, kannst du nur mit dem Heiligen Geist. Und Gott wird dich nicht gebrauchen, solange du Wasser auf zwei Schultern trägst. Aus deinem Brunnen, steht im Jakobusbrief, kann nicht gleichzeitig süßes und bitteres Wasser fließen. Ein Sünder kann den Heiligen Geist nicht empfangen. An den arbeitet der Heilige Geist. Okay? Ist immer richtig. Eine Sünde muss erst einmal bekannt werden. Der Sünder muss sich bekehren. Er kann einmal Wahrsager gewesen sein. Er kann mal Satanist gewesen sein. Er kann ein Verbrecher gewesen sein. Er kann alles gewesen sein. In dem Augenblick, wo wir Jesus in uns haben, sind wir eine neue Schöpfung. Und das Alte ist vorbei. Ist alles vorbei. Er muss mit der Sünde brechen. Also wenn er Wahrsagen will und Weissagen will, das geht nicht. Also Gott und dem Teufel, ihr könnt nicht zwei Herren gleichzeitig dienen und Gott wird nicht mitmachen. Du kannst glauben daran, aber Gott wird nicht mitmachen. Die zweite Frage, jemand hat es geschrieben oder hier mir gegeben, ich selber kenne jemanden, beim Bill ist es passiert in der Versammlung, der vom Bandscheibenvorfall von ihm geheilt wurde, der aber daraufhin das nächste lebenslängliche Leiden Angina pectoris bekam. Dies gibt mir schon zu denken. Ist der Raum leergefegt, kommen die Mächte siebenfach zurück. Sind in diese Richtung noch mehr Erfahrungen, haben Sie noch mehr solche Erfahrungen erlebt, ist die Frage hier. Also wenn jemand sich bekehrt hat, also dieses Bandscheibenvorfall ist anscheinend nicht mehr zurückgekommen, aber dann Angina pectoris und es ist gekommen. Wenn das Haus nicht geputzt ist, und wir haben in Lukas 11, Vers 24, 26, da heißt es, der böse Geist fährt aus, wandert durch wüste Städte und sucht einen Ort, wo er bleiben kann. Wenn er keinen findet, sagt er, ich will in mein Haus zurückkehren, das ich verlassen habe. Und wenn er es dann bei seiner Rückkehr sauber und geschmückt antrifft, dann geht er und holt sieben andere Geister, Lukas 11, die noch schlimmer sind als er selbst. Sie ziehen dort ein und lassen sich nieder. Und so wird mit diesen Menschen am Ende schlimmer, als es vorher war. Also deshalb, sowas gibt es, und das ist Normalzustand. Wenn wir nicht aufpassen, der Teufel ist ein Hausbesetzer und sucht, wen er besetzen kann. Dämonen sind perverse Geister, die kennen keine Gnade. Und sobald jemand sich da öffnet für Gott und Gott macht alles in Ordnung, der bekehrt sich. Und das ist hier ein Fall wahrscheinlich, wo es die Person angeht. Also sie ist beim Billy geheilt von Bandscheibenvorfall. Und dann, diese Person hat gesagt, danke, reicht mir, bin zufrieden, habe alles bekommen, was ich brauche. Und geht nicht im Gottesdienst, lebt nicht mit Gott, wandelt nicht mit dem Herrn. Dann wird es mit solchen Menschen ärger als vorher. Die sieben Geister, diese unreinen Geister, das ist der Geist der Krankheit, der Geist der Unterdrückung, der Geist der Verführung oder religiöser Dämon, der Geist ist ein Lügengeist und dann der Dämon der Lust und der Sucht. Also diesen Geister kommen zurück, kommt dieser Wahrsagergeist zurück, der Dämon der Eifersucht. Also ich zähle nur diese Dämonen, die zurückkommen, wenn wir nicht aufpassen, andere Etage, anderes Level. Dann kommen der quälende Dämon, der Furcht und Angst zurück. Dann kommt unter Umständen sogar der Geizteufel oder der Dämon der günstigen Gelegenheiten, der wartet, bis eine günstige Gelegenheit da ist. Der Dämon des Stolzes und zu guter Letzt sogar noch der Dämon des Selbstmordes. Diese ausgefahrenen Dämonen haben Liebeskummer. Die haben ein Haus verloren, die mussten ein Haus verlassen und suchen jetzt eine Bleibe, sind frustriert. Und du musst denken, sie sind, versuch einmal ein Hornissennest zu zerstören. Du wirst merken, die überfallen dich. Und genau das passiert. Hier wird also ein Hornissenhaus zerstört oder ein Nest zerstört und die Dämonen kommen massiv zurück. Und der Rückfall ist dann schlimmer. Der Rückfall einer Krankheit ist viel schlimmer. Also du kriegst die Krankheit, von der du geheilt worden bist, kriegst du die wahrscheinlich nicht, aber du kriegst dann was anderes, weil dann stürmt das Haus und man geht zuerst einmal, also der Rückfall ist immer, man geht rückwärts. Rückfall, man geht rückwärts, also man geht nicht mehr in Gottesdienst, man liest die Bibel nicht mehr, man betet nicht mehr, was man so hoch und heilig bei der Entscheidung für Jesus Christus versprochen hat. Bibel lesen, Gebet und so weiter, egal wie schwach das ist, aber das hat Auswirkungen. Und Dämonen verlangen dann Opfer und die, durch Opfer werden Dämonen dann herbeigerufen. Du bringst dann Opfer, dann gehst du dorthin und gehst dorthin und so weiter, fängst an hin und her zu laufen und das bringt Unruhe, das bringt Unruhe in deine Seele. Deshalb ist so wichtig, das, was Gott angefangen hat, fortsetzen, ganz gemütlich, sachlich, konsequent fortsetzen. Die nächste Frage, die gestellt worden ist, mir ist beim Nachdenken hier, zumindest ich weiß, diese Person, die diese Frage mir gestellt hat, ist so Israel-Fan. Und nichts gegen Israel. Volk Gottes, das alttestamentliche Volk Gottes ist Volk Gottes gewesen. Aber wir müssen aufhören mit Judaismus. Schon allein das Schofarhorn blasen, was viele Leute das als religiöses, israelisches Zeichen sehen. Die Leute, die Schofarhorn blasen, rufen die alten jüdischen Dämonen zurück. Denn die Bibel sagt in Jesaja Kapitel 1, 13 und 14, also Neumonde und mit Neumonde hängt Schofarhorn zusammen. Und das sollen sie nicht tun, das ist Gott, es ist Gram, Gott mag das nicht. Die haben Gott nicht gedient, die waren Gott nicht gehorsam. Und da rufst du nicht Israels Gott, sondern du rufst die alten Dämonen, die Götzen Israels, die Baals und Baalims und alles, was sie da angebeten haben. Mit Schofarhorn rufst du die alten Teufel wieder zurück. Und manche, die, ich verstehe das, also gerade auch Israel-Fans haben große Probleme mit Migräne. Nichts gegen Israel, aber das ist ein Götzendienst. Und auf dem Götzendienst liegt kein Segen, nur nebenbei. Du sollst den Namen deines Gottes nicht missbrauchen oder falsch in den Mund führen oder unnötig gebrauchen. Das gehört dazu. Man ruft etwas und diese alten Dämonen werden beim Schofarhornblasen wachgerufen. Oh, mich will jemand haben. Mich ruft jemand. So diese alten Teufel, die Gott dahin gegeben hat. Und wir sollen das, was Gott dahin gegeben hat, nicht aufwühlen, nicht nachsuchen. Auch, das gilt auch für die heidnischen Götzen. Nicht fragen, wie haben die ihre Götter gedient? Wie haben sie da ihren Gott angebetet? Wie hieß dieser Gott? Oder, und so weiter. Ob jetzt nun Wotan war oder Zeus oder Jupiter war oder weiß ich sonst wieder, wie dieser Spitzbub geheißen hat. Gott hat es dahin gegeben. Die Gesellschaft ist dahin. Wir schauen nach vorne und nicht nach rückwärts. Die nächste Frage. Es steht geschrieben, durch seine Wunden seid ihr geheilt. Warum müssen zu diesem Zweck Heilungsprediger aus USA importiert werden, wo doch Jesus allein hier die Macht hat? So, gute Frage. Ist gut, dass du fragst. Zuerst einmal ein paar Antworten. Warum muss, also jetzt Billy fragen, das geht auch in Bezug auf Billy und auf amerikanische Gastprediger, die wir hier haben. Ein Prophet im eigenen Hause gilt nichts. Nummer eins. Sogar Jesus konnte in Nazareth kein einziges Wunder vollbringen. Tatsache. Und zwar wegen ihres Unglaubens. Je unbekannter du bist, desto erfolgreicher bist du. Je weniger die Leute von dir wissen, desto gesegneter bist du. Und dann, ganz arg wichtig, die meisten bringen hier was durcheinander. Nicht Jesus heilt Kranke. Steht nicht in der Bibel, dass Jesus Kranke heilt. An keiner einzigen Stelle hat Jesus Kranke geheilt. In seinem Namen, in seinem Auftrag. Dein Glaube hat dir geholfen. Dein Glaube hat dich geheilt. Und so weiter. Dir geschehe, wie du geglaubt hast. Nicht ich heile dich, sondern Jesus gab den Auftrag seinen Jüngern. Heilt Kranke, macht Aussätzige rein, weckt Tote auf. Also nicht Jesus heilt die Kranke. So, ich habe diese Tage auch irgendwo gesagt, der Herr Jesus kämpft nicht für dich gegen den Teufel. Du musst kämpfen. Er gibt dir einen Revolver und sagt, hier ist die Munition, hier ist die Waffe, hier ist mein Wort, hier sind meine Verheißungen, hier ist mein Heiliger Geist, hier ist mein vollbrachtes Werk, hier hast du alles. Jetzt geh auf den Teufel los. Und genau das ist es. So wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch auch. Wir haben die Sendung und es ist so wichtig, dass wir die Initiative ergreifen und wir das tun. Was du nicht tust, ist nicht getan. Und warte nicht, bis Gott was tut. Und deshalb diese Frage, wo doch Jesus allein die Macht hat. Jesus hat diese Macht in den Himmel genommen. Er sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel, auf Erden und unter der Erde. Und dann sagt er, und geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium und heilt Kranke und vertreibt Teufel und macht das und macht das und macht das. Also Jesus ist in den Himmel gegangen und jetzt bist du dran, das zu tun. Gewiss, aufgrund des vollbrachten Werkes Jesu. Das ist uns ganz klar. Aber es passiert nicht von selbst. Es passiert nicht vom Himmel. Du musst es tun. Deshalb brauchen wir Brüder, die von drüben kommen. Ist wichtig. Und ich denke, warum gerade die Brüder aus USA, warum das alles so ist, ich glaube vielleicht, da ist etwas passiert in Amerika in den 40er, 50er Jahren. Da gab es ein Gerichtsverfahren, der amerikanische Staat wollte den Pfingstlern verbieten, für Kranke zu beten, sie mit Öl zu salben oder Heilungsversammlungen durchzuführen. Dann haben sie sich Pastoren zusammengeschlossen und dann sind sie nach Dallas gezogen vorm Gericht und der Vater vom Checo sind dorthin gezogen. Alle großen Heilungsprediger, T.L. Osborne, Oral Roberts, Checo, R. Allen, Tommy Hicks, Wilhelm Branham, die sind alle dorthin gezogen, die haben gebetet und gefastet und Checo hat einen Prozess auf dem Hals gehabt und dann hat er gesagt, gut, beim Gericht, das Gericht soll 3 Schwerkranke benennen und der wird im Gerichtssaal heilen. Natürlich den Mund zu voll genommen jetzt, verstehst du, jetzt alle zittern. Der hat gesagt, gut, und wenn das passiert, dann muss ihnen das Gericht recht sprechen. Und tatsächlich hat mit einem ganz einfachen Gebet die 3 geheilt, die waren geheilt, die Ärzte waren da untersucht und konnten nichts dagegen sagen. Das ist noch, warum gerade Dallas, Texas hier, dieses Gebiet ist, wo das ist fast ein ganzes Tal, wo nur Heilungsevangelisten zu Hause sind. Also das ist der Grund, warum auch aus diesem Wespennest so viele Heilungsevangelisten kommen. Auch unser Billy kommt aus dieser Gegend, sind dort. Und dann haben die in aller Einheit, die Not, das Gericht hat sich so zusammengeschweißt, die haben eine Zeitung rausgebracht, die Stimme der Heilung und über 1 Million Auflage. Das haben sie in Eintracht miteinander, diese Brüder, obwohl sie total verschieden waren, in Einmütigkeit haben sie eine Zeitschrift rausgebracht, weltweit, also sind mächtig über Jahre gesegnet worden. Und so ist das so dieses Heilungstal entstanden oder aus der Gegend und daraus kommt die Einmütigkeit und die Konzentration hat Gott ganz mächtig gesegnet. In den 40er, 50er Jahren. Die letzte Frage. Was passiert mit den Menschen, die beispielsweise Schmerzenpatienten aus Versehen berühren? Gehen die Mächte auf diese über? Fragezeichen. Dies habe ich mich nach einer Veranstaltung, die ich mal besucht habe, seitdem habe ich mich öfters gefragt. Zuerst einmal, wenn ich jemanden versehentlich berühre, einen Schmerzenpatienten, also Krebskranken oder AIDS oder wie auch sonst. Also wenn da drüber was rüberkommen würde, wäre ich schon längst tot. So, Nummer 1. Aber wenn ich jemand aus Versehen berühre, passiert mir wahrscheinlich nichts. Nicht unbedingt. Wenn ich aus Versehen berühre. Der Teufel pflanzt uns immer Gedanken ein und die Krankheit kommt über Gedanken. Guck mal, was der da hat und wie der da hinkt und so weiter. Und schon fängt der Teufel an, Gedanken einzupflanzen. Der Teufel kommt nicht über Berührung, sondern über Gedanken. Ich werde nie vergessen, als ich in Indien mal für eine Leprakranke betete. Also ich mache Altarruf und da kommen Kranke nach vorne und da kommt eine bestimmte Frau, ich habe nicht geachtet drauf, ich habe keine Ahnung gehabt, war ahnungslos. Plötzlich gehen alle anderen Inder weiter zurück stehen und die Frau steht vorne und ich denke, Mensch, die arme Seele hier. Und ich gehe hin und plötzlich habe ich Eiter in meinen Händen, denke ich, um Himmels Willen, was ist da? Ich bete hier weiter und dann bin ich draus gemacht, nachher habe ich mein Taschentuch genommen, abgeputzt und Gottesdienst weitergemacht. So, nachher hat der Pastor gesagt, das war eine stadtbekannte leprakranke Frau hier, für die du jetzt gerade gebetet hast und tatsächlich am Eid und alles, habe ich gemerkt, dass da was nicht stimmt. Ich habe keinen Lepra bekommen. Und ich habe wir haben viele Leprakranke dort auch gebetet und nichts passiert. Also, aber die Angst, ich werde nie vergessen, als ich zum ersten HIV-Fall gehabt habe, und das ist schon vor 25 Jahren, und da bete ich und plötzlich höre ich AIDS und konnte damit nichts anfangen. Habe Angst gehabt, jetzt kriegst du das auch, wer weiß, über Schweißsporen, wie das sich überträgt und was. Ich habe ja berührt, ich habe für den Mann gekämpft und gebetet und mich eingesetzt und nichts bekommen. Also man muss nicht Angst haben. Die Angst ist schlimmer. Die Angst ist, wie der Teufel operiert, die Waffe des Teufels. Wenn du bewusst berührst, jetzt komme ich ja zu einem Punkt, wo doch was dran ist, wenn du jemanden bewusst berührst, dann kann der Dämon unter Umständen dich angreifen. In der Bibel heißt es sogar, einen Irrlehrer sollst du nicht grüßen. Oder beteiligt euch nicht an fremden Sünden. Oder zieht nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen. Also wenn du jetzt einen Schmerzenspatienten berührst, das ist nämlich nicht aus Versehen, sondern bewusst, und du denkst, du bist der liebe Gott oder du hast einen Auftrag zu heilen, dann kann es sein, dass du die Krankheiten bekommst, die der hat, weil du nicht Autorität hast. Du musst wissen, habe ich die Autorität, hier jetzt einen Kranken zu heilen oder nicht? Und wenn du keine Autorität hast, lass die Pfoten weg, auf Deutsch gesagt. Also das ist auch interessant beim Petrus und Philippus. Beim Petrus und Philippus, der Simon der Zauberer, der Philippus wusste ganz genau, ich bin gegen den Kerl nicht gewachsen. Simon der Zauberer in Samaria. Und hat ihn in Ruhe gelassen, hat ihn sogar getauft, hat sogar in der Gemeinde aufgenommen und er hat gewirkt. Aber dann kommt Petrus, der auf der gleichen Ebene in der unsichtbaren Welt in der Hierarchie steht. Er war ein Apostel. Und dann kommt er und dann sagt, du Schalk. Der konnte damit aufnehmen und sagte, die Frage ist, kannst du, bist du gewachsen, gegen diese Macht aufzunehmen? Wenn du nicht gewachsen bist, kriegst du die Probleme und noch Zugabe dazu, Schlagsahne oben drauf, Probleme, die der andere auch hat. Also bitte sei da schon vorsichtig. Wenn du keinen Auftrag hast, ich habe sie nicht gesandt, falsche Propheten. Wenn du nicht richtig zu Gott stehst, lass die Finger weg. Wenn du in offener Sünde lebst, lass die Finger weg. Dann handelst du die Krankheit ein, die du nicht gebrauchen kannst. Und Gott muss, ich mache das grundsätzlich, bevor ich mit Menschen bete oder überhaupt aus dem Haus gehe, ich bringe mich ganz bewusst unter Bedeckung und Bewahrung des Blutes Jesu. Egal, man kommt mit so vielen unreinen Geister zusammen und ich will mich nicht belasten und da irgendwas mir einhandeln. So manche glauben, sie haben eine Heilungsgabe und spielen dann Heiler. Ich kenne Leute, die werden auch, wenn Bille da ist, wiederkommen. Ich kenne Leute, die haben die Krankheit, die haben vorher die Krankheit nicht gehabt, aber jetzt haben sie es. Weil sie denken, sie können auch das, was der kann. Der hat den Preis bezahlt dafür. Die haben noch keinen Cent dafür bezahlt. Also ist es wichtig, dass wir das wirklich wissen. Habe ich die Autorität, habe ich nicht die Autorität? Wenn du die Autorität hast, kein Problem. Dann kannst du losgehen. Da gibt es noch viel zu sagen. Also, aber ich denke, das sind so Themen, die Fragen gestellt worden sind. Und ich denke, warum soll man die nicht beantworten? So, das sind ehrliche Fragen. Ich finde es auch so ganz toll, sind ehrliche Fragen. Das sind jetzt noch 4, 5 Fragen, die nicht beantwortet sind. Die machen wir das nächste Mal, wenn es wieder soweit ist. Lass uns aufstehen und wir nehmen unser Opfer auf. Und dann, wenn du Fragen hast, kannst du die Fragen abgeben. Wenn du Gebetsanliegen hast, kannst du Gebetsanliegen abgeben. Wir wollen noch zuerst beten. Lieber Heiland, alle unsere Fragen möchte ich dir geben. Und ich habe auch versucht, heute Abend in aller Schwache die Fragen zu beantworten. Und ich weiß, man kann nicht alles beantworten, selbst wenn man es beantworten möchte. Aber Heiliger Geist, du kannst alles beantworten. Und Heiliger Geist, das, was nicht gesagt wurde, was nur angerissen wurde, auch das möchten wir jetzt dir überlassen und möchten, und vielleicht jemand beunruhigt wird. Niemand soll durch diese ganzen Fragen beunruhigt werden. Nein, Herr, du bist ein Gott des Friedens und wir möchten in dir ruhen. Und Herr, du beschützt uns, du bewahrst uns. Und wenn wir in einer Gemeinde sind, wir werden von der Gemeinde geschützt und bewahrt. Halleluja, danke Jesus. Zum Beispiel, wenn jetzt der Billy sagt, jetzt leg die Hände auf oder deinem Nachbarn und so weiter, da steht er unter der, praktisch er gibt den Befehl, dann hat man einen Auftrag, dann handelst du im Auftrag. Wenn du aber von dir aus machst und keinen Auftrag hast, dann ist es gefährlich. Denn dann stehst du unter dem Schutz Gottes, dann ist die Gemeinde sowieso unter dem Schutz Gottes. Wenn sie eine geschlossene Gemeinde steht, also wenn wir eine Versammlung haben, ist der Heilige Geist so oder so gegenwärtig, da brauchst du keine Angst haben. Auch im Gottesdienst, was im Gottesdienst passiert, müssen wir keine Angst haben. Sobald aber draußen bist, wo du allein stehst, das ist fraglich. Deshalb hat Jesus immer 2 und 2 ausgeschickt. Wenn der eine fällt, steht der andere auf. Also wenn du schwierige Fälle hast, komplizierte Menschen, wo du sagst, das schaffe ich nicht, nimm noch lieber jemanden mit. Sei nicht allein. Auch heute Abend sitzen Leute unter uns, die haben sich im Lauf des Lebens sich so viele Krankheiten eingehandelt, so viele Probleme eingehandelt. Du kannst nicht auf die Straße gehen und sagen, darf ich für dich beten? Du kennst die Leute nicht. Du weißt nicht ihre Sünden, du weißt nicht ihre Probleme, du weißt nicht ihre Anliegen. Und du hast so viel dir zusammen gebetet, zusammengesammelt. Weißt du, du hast lauter Viren, Bazillen und Seuchen und Gedanken dir zusammen eingesammelt von irgendwo her. Du kannst nicht zu jemandem gehen. Wenn jemand Gebet will, dann musst du dich rufen. Deshalb in der Bibel ist, rufe die Ältesten. Wenn du irgendwo hingehst, ungerufen und ungebeten, ist auch schon fraglich, ob das richtig ist. Keine Sorge, keine Angst. Praise Gott, wir gehen vorwärts. Amen. Die Herrlichkeit des Herrn bleibt. Und wir danken dir für alle Gaben deines Geistes. Ich danke dir für alle Gaben, die du uns als Brüder und Schwestern einander geschenkt hast. Und wir sind einander eine Gabe und wir dürfen miteinander dir dienen. Und deine Herrlichkeit bleibe über dieses Haus und bleibe über diese Gemeinde. Amen. Gott segne euch. Heute Abend habe ich ein Thema, das mich bewegt. Höre Gottes Stimme. Höre Gottes Stimme. Wie hört man Gottes Stimme? Weißt du, Hören und Sehen verbindet uns. Hören und Sehen verbindet uns. Und wir möchten also einfach uns von Gott beschenken lassen, dass unsere Augen geöffnet werden und unsere Ohren geöffnet werden. In der Bibel heißt es, mit sehenden Augen sehen sie nicht und mit hörenden Ohren hören sie nicht. Also mit diesen normalen Ohren kommen wir nicht weit und mit den normalen Augen kommen wir nicht weit. Wir brauchen geöffnete Augen. Ihre Augen wurden geöffnet und durchaus auch ihr Ohr wurde geöffnet von den Emmaus-Jüngern, dass sie hören konnten. Wenn du Gottes Wort hörst, verbindest du dich mit Gott. Wenn du Gottes Wort liest, schon allein wenn du die Bibel liest, bist du mit Gott verbunden. Ganz einfach. Oder wenn du dieses Gebet von St. Patrick nimmst, also ich verbinde mich mit der Fleischwerdung Jesu, mit der Taufe Jesu, mit der Kreuzigung Jesu, mit der Auferstehung Jesu, mit der Ausgießung des Heiligen Geistes und mit der Ausbreitung der glorreichen Gemeinde Jesu. Ich verbinde mich mit den Tugenden der Engel, der himmlischen Wesen und so weiter. Ich verbinde mich mit der Hoffnung der Patriarchen. Ich verbinde mich mit den Voraussagen der Propheten. Ich verbinde mich mit den Aposteln. Ich verbinde mich mit den Bekenner, dem Bekenntnis der Bekenner, mit den Reinen und Schuldigen und. Und ich verbinde mich mit Jesus Christus. Halleluja. Weißt du, wenn du mit Gott verbunden bist, wie verbindet man sich? Augenkontakt, Ohrenkontakt, seine Stimme. Meine Schafe kennen meine Stimme, sagt der Herr Jesus. Interessiert uns seine Meinung heute Abend? Wollen wir überhaupt hören? Weißt du, das ist die Frage. Wenn Gott das dir sagen würde, was die Wahrheit ist, würdest du die Wahrheit verkraften, annehmen und sagen, danke, mir gefällt es, ich mache es. Satan versucht uns, die Kanäle zu verstopfen. Dass du ja Gottes Stimme nicht hörst, ist zu schwer für dich, zu unerträglich. Wir sehen schon bei Moses musste sein Gesicht zudecken, weil die Israeliten sagten, Moses, wir können deine Herrlichkeit, die du hast davon Gott, nicht verkraften. Die Erkenntnis, die du hast, nicht verkraften, deckt zu. Oder wir können nicht mit Gott sprechen, geh du rauf zum Berg und redet, oder auf den Berg und redet du mit dem lieben Gott. Die Israeliten haben sich nicht zugetraut, dass Gott zu ihnen redet. Es gibt so viele geistig Behinderte, schwerhörig, blind, taub, lahm und so weiter. Sie haben Verstand, aber sie verstehen nichts. Ist auch wieder Verstand verblendet. Sie haben ein sehr hohes Wissen, aber sie begreifen es nicht. Gott will mit uns reden, das grundsätzlich zuerst mal. Hören wir ihm zu? Nehmen wir uns Zeit? Setzen wir uns hin? Weißt du, um Gottes Stimme zu hören, muss man sich Zeit nehmen, damit er mit uns reden kann. Aber wir sind so abgelenkt. Da klingelt das Telefon, da schreit die Katze. Dort ist das los und da ist wieder los, da fährt die Feuerwehr vorbei. Dann sind wir so beschäftigt, wird schon unser Terminkalender. Dann das nächste, wir sind so überfüttert auf allen Ebenen und allen Gebieten. Haben wir Zeit, auf Gott zu hören? Sind wir überhaupt bereit, ihm zuzuhören? Oder sind wir so voller Stress? In der Bibel heißt es, sei stille. Leg dich ins Bett und dann fang an, Gott rauszuhören aus dem Pochen deines Herzens. Hebräer Kapitel 3, Vers 15. Heute, wenn ihr die Stimme Gottes hört, noch so verstockt wie damals eure Vorfahren, seid nicht heute so verstockt wie eure Vorfahren, die sich gegen Gott aufgelehnt haben. Als Gott dort in der Wüste sprach, hören wir überhaupt noch Gott zu? Wir haben schon ein Problem. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber weißt du, man ist so verblödet, man kann manchmal eins und eins nicht mehr rechnen. Man braucht für eins und eins schon Rechner, Taschenrechner. Weißt du, wir haben schon fürs Einmaleins und guck mal, die Früheren, die Alten, die haben ganze Lebensbäume alles auswendig gemerkt, sich gemerkt und auswendig gelernt. Die meisten können nicht mal das Vaterunser. Verstehst du, die haben so viele Gedichte. Ich kenne Leute, die können den Faust auswendig aufsagen. Die haben auswendig gelernt. Wir haben verlernt, auswendig zu lernen. Zu behalten. Maria bewegte all diese Worte in ihren Herzen. Ist das noch in uns drin, dass wir über die Worte Gottes nachdenken, meditieren? Schon allein mit auswendig lernen haben wir Probleme. Hören wir überhaupt noch zu? Also man kann verstockt sein und verhärtet sein für Gottes Reden. Die Versuchung damals war, sie waren nicht einverstanden mit der Führung Gottes, dass es gerade darunter geht. Wir wollen raufgehen und nicht nach unten, nach dem Süden. Sie wollten eine Abkürzung, anstatt die Umleitung, die Gott mit ihnen gegangen ist. Sie wollten ihren Kopf durchsetzen, und genau das ist das Problem, warum wir Gottes Stimme heutzutage so schwer hören. Auf Gott hören heißt auf Gott eingehen. Was er euch sagt, das tut. Mit Gott Schritt halten. Auch wenn es Umwege sind. Herr, wo gehst du dahin? Das ist nicht der richtige Weg, das ist nebenan. Wir wissen das Gute, was der Wille Gottes ist, aber tun wir das Gute? Die meisten Leute, wenn die Augen zumachen und fragen, sag mir, was ist das Richtige, die wissen, was das Richtige ist, aber die wenigsten tun es. Die meisten wissen ganz genau, wenn sie ehrlich sind, wenn sie still sind, wenn sie alles Stimmen abgeschaltet haben, Fernseher ausgeschaltet, CD-Player ausgeschaltet, ganzen Lärm abgeschaltet. Wenn du in einem schalldichten Raum bist, du hörst die Stimme Gottes. Glaub mir das. Wir kommen nachher noch darauf zu sprechen, wie höre ich Gottes Stimme. Aber wir gehen all dem aus dem Weg. Wir wollen uns nicht mit der Wahrheit konfrontieren lassen. Wir müssen vielleicht was aufgeben. Wenn Gott redet, haben wir Angst, wir werden eingeschränkt. Das darf ich nicht mehr und das kann ich nicht mehr und so weiter. Und wir müssen Abstriche machen. Im Gegenteil, weniger ist mehr dann plötzlich bei Gott. Weniger ist mehr. Wir konzentrieren uns auf das Wesentliche. Oder wenn Gott redet, müssen wir uns dann plötzlich mit Tatsachen auseinandersetzen. Bis jetzt sind wir den Sachen aus dem Weg gegangen. Gemieden. Und jetzt plötzlich, ich muss reagieren. Ich kann mich nicht mehr verkriechen. Jetzt werde ich mit der Sache konfrontiert. Wenn Gott redet, die meisten wollen das nicht. Denn es ist lieber das Schweigen, oder Gott nimmt den Priester und er soll mir das schön servieren, psychologisch. Zuerst mal loben und dann erst zuerst mal einschläfern, Narkose geben. Wir wundern uns manchmal, warum wir so viel Not haben. Auch diese Frage, die Durchbrüche. Warum haben wir keine Durchbrüche? Oder warum schaffen wir keine Durchbrüche? Weißt du, die meisten wachen erst auf, wenn der Gerichtsvollzieher kommt. Die Polizei vor der Tür steht. Oder wenn der liebe Gott sie aufs Krankenbett legt. Oh Gott, was haben wir falsch gemacht? Dann, wenn der Gerichtsvollzieher, der Arzt, die Operation, das Geschwür da ist, dann geht der Mensch plötzlich auf die Knie. Dann macht er genau das, was er machen sollte. Gott fragen, was habe ich falsch gemacht? Gott will, dass wir seine Stimme hören. Oder wenn alles auseinanderbricht. Dann wacht man auf, wenn alles davonläuft. Wenn kein Land mehr sieht. Wenn es auf und ab geht. Dann schnell, lieber Gott, wo bist du? Gott will, dass wir seine Stimme hören. Und zwar, er will, dass wir eine Antwort ihm geben. Er will nicht nur, dass wir seine Stimme hören, wir hören seine Stimme, aber er will die Reaktion. Und für Gott kommt es auf unsere Reaktion an. Wie reagiere ich? Wie reagierst du, wenn du einen Unfall hast? Wie reagierst du, wenn du krank wirst? Wie reagierst du, wenn du es schief geht? Was? Wie reagierst du, wenn jemand stirbt? Wie reagierst du, wenn es nicht sofort alles erledigt wird, wie du es gerne hättest? Perfekt. Wenn Gott zu uns redet, er redet wie ein Freund zu uns. Liebevoll. Und er meint es wirklich gut. Er will zu uns reden wie ein Berater. Johannes, das machst du nicht so. Das bringt dir nichts. Das bringt dir nur Ärger. Bevor ich aus der Gemeinde Gottes ausgetreten bin, hat Gott mir gesagt, sei demütig, aber lass dich nicht erpressen. Und genauso habe ich auch reagiert. Sei demütig, aber lass dich nicht erpressen. Und genau so ist es. Weißt du, Gott gibt zwei Lösungen. Demütig sein und sich nicht erpressen lassen. Weißt du, wenn Gott zu einem redet, dann musst du auch manchmal ganz konsequent sein und bereit sein, auch den Preis zu zahlen. Gott ist so wie eine gute Mutter und sagt, mein Kind, ich will nur das Beste für dich. Und Gott will wirklich das Beste für uns. Und meine Gedanken, sagt der Herr, sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege. Die Eltern reden immer gut, auch wenn sie manchmal ein bisschen so verklopfen und Streicheleinheiten verpassen, was man heute ja nicht mehr darf. Gott will eigentlich gute Ratschläge uns geben. Aber wir sagen, na, der weiß nichts. Er hat keine Ahnung vom Leben. So wie Mark Twain. Als er 18, 19 war, sagte mein Vater, hat keine Ahnung vom Leben. Der lebt in einer anderen Welt. Dann, als er so 30, 40 war, sagte Vater, du hast einiges gewusst. Also, du hast recht gehabt in so manchem. Und dann, als er etwas älter war, dann hat er nur noch geredet, mein Vater hat immer recht gehabt. Weißt du, wir wollen die Wahrheit nicht wahrhaben, solange wir denken, ich kann es noch. Ich komme von der Universität, ich habe studiert, ich habe gelernt, ich verstehe. Der Alte weiß es nicht, aber der hat Weisheit. Wir haben das Wissen, aber der hat die Weisheit. Wenn Gott redet, schränkt uns nicht ein. Im Gegenteil, das bringt uns in die Weite, aber auf einer ganz anderen Ebene. Wir müssen uns mit den Tatsachen, wenn Gott redet, uns mit den Tatsachen auseinandersetzen und nicht verkriechen. Du denkst vielleicht, Gott meint es nicht gut mit mir. Will über dieses sein Schlager nachher singen, Gott ist gut, alle Zeit. So, Gott meint es wirklich gut mit uns. Er gönnt uns, auch wenn wir denken, er gönnt es mir nicht. Das hat der verlorene Sohn gedacht. Mein Vater, der engt mich ein. Also der triezt mich, der verheimlicht mir was, der vorenthält mir was, der gönnt mir was und so weiter. Der hat es gedacht und dann in der Fremde hat er gelernt. Mein Vater hat Brot genug. Gott hat gute Gedanken über dich. Das musst du also wissen. Glaubst du das, dass Gott gute Gedanken über dich hat? Über jeden von uns? Gute Gedanken? Ich bin eine Idee Gottes. Jeder Einzelne von uns ist eine Idee Gottes. Aber wir haben ein falsches Bild von Gott, dem Vater im Himmel. Das ist unser Problem. Der Teufel hat dieses Bild verdorben. Und er sagt, nein, sollte Gott gesagt haben. Weißt du, Eva, das ist so und so. Wir sollten auf die Zeichen achten, die Gott in unserem Leben schenkt. Das ist schon das Reden Gottes, die Zeichen. Halt oder fahr durch oder etwas langsamer und so weiter. Die Zeichen, die so im Verkehr, im Straßenverkehr, so gibt Gott uns Zeichen und wir sollten auf die Zeichen achten. Die meisten Leute sind blind auf die Zeichen des Tages, so rumherum. Wenn du durchs Leben gehst, solltest du aufpassen, was sind die Zeichen? Spricht es gegen mich? Soll ich hier parken? Soll ich hier weiterfahren? Kann ich hier parken? Kann ich hier bleiben? Oder so, der Herr will und wir leben. Gott, was ist dein Wille? Wir sollten auf die Zeichen achten. In der Bibel heißt es, denen, die da glauben, werden nicht nur Wunder folgen, sondern auch Zeichen. Viel mehr Zeichen. Und wir sollten viel mehr auf die Zeichen achten. Rot, Gelb und Grün. Und nicht einfach die Zeichen ignorieren. Mir hat es mal 2000 Mark damals gekostet, weil ich ein Zeichen nicht beachtet habe. Ich fahre mit meinem Citroën und plötzlich so gelbes Licht blinkt da. Denke ich, Unverschämtheit. Verstehst du, ich komme aus der Werkstatt, also immer wenn ich in der Werkstatt war, habe ich immer Probleme mit dem Auto. Ich komme aus der Werkstatt und fahre und so weiter und ich verlasse mich. Ich war ja in der Werkstatt, kann ja nichts passieren. Fahre und es blinkt und blinkt und dann gucke ich, wo die Lampe hängt und dann ziehe ich den Stecker raus und fahre weiter und habe meine Ruhe. Wie hört man die Stimme Gottes? Und dann bin ich vielleicht so 30, 40 Kilometer auf der Schwäbischen Alb da gefahren und plötzlich kluck, 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 kluck. Und mein Fahrzeug gibt den Geist auf. Und stehe ich da in der Prärie draußen. Fuchs und Hase sagt, gute Nacht, nachts um 10 Uhr stehe ich da und damals gab es noch keine Handys. Und bis sich einer erbarmt hat und mich dann mitgenommen hat in die Ortschaft, dass ich ADAC anrufe, was ist passiert? Mein Motorrad hat sich gefressen. Das Öllämpchen hat geblinkt. Und ich habe gedacht, das ist unnötig. Gelb, wenn es rot geblinkt hätte. Aber gelb, das ist so nur eine Warnung. Wie viele Warnungen haben wir in unserem Leben ignoriert? Auch das, was ich heute schon gesagt habe in der Einleitung. Für Hinz und Kunz, Müller und Meier beten. Es ist lieb, dass du betest, aber du betest die Krankheiten herbei. Oder Nöte herbei. Weißt du, du betest für jemanden, der Probleme hat. Diese Probleme, du identifizierst dich. In dem Augenblick, wo du die Hände auflegst, jemand, du identifizierst dich mit deren, ihren Problemen. Und du nimmst diese Probleme auf. Und die nehmen deine Gesundheit. Die nehmen dir deine Gesundheit weg. Und du kriegst ihre Krankheit. Oder ihr Problem, ihre Sorge, ihre Anfechtung. Deshalb ist es nicht zu spaßen mit diesen göttlichen, geistlichen Dingen. Der Teufel und Gott verstehen keinen Spaß. So, nur nebenbei. Gott meint es gut mit dir. Auch wenn er sagt, nein, mach das nicht. Er will dich ja nur schützen. Er sagt, Kind, steck nicht überall deine Nase rein. Interessier dich nicht für alles. Beschäftige dich nicht mit allem. Das ist nicht wichtig. Und wenn es für wichtig erachte, ich werde es dir sagen und ich werde einen Engel schicken oder einen Prediger schicken oder einen Evangelisten aus Amerika und der wird dich mit der Nase draufstoßen. Und letztendlich, also in meinem Leben muss ich sagen, Gott hat mich immer draufgestoßen auf die Sachen, die ich wissen sollte. Er stößt mich drauf, bringt mich dorthin. In jedem Leben, Menschenleben gibt es einen Moment, wo Gott redet. Die Bibel sagt einmal, es gibt keinen Menschen, der über diese Erde geht, zu dem Gott nicht zwei oder dreimal ganz besonders geredet hat. Kein Mensch Ob Jude oder Christ oder Heide, egal welche Nationalität, zu jedem Menschen hat Gott zwei oder dreimal ganz besonders geredet. In Hebräer Kapitel 4, Vers 1 und 2, es geht um das Reden Gottes, Zusagen Gottes. Die Gottes Zusagen gelten weiter. Darum sollen wir nicht leichtfertig sein, heißt es hier, sondern darauf achten, dass keines dieser Geschenke verscherzt werden. Genau wie die Leute in der Wüste haben wir die Botschaft von der Ruhe Gottes gehört, aber denen hat diese Botschaft nichts genützt. Sie haben gehört, aber die Botschaft hat nichts genützt, denn es genügt nicht, die Zusage Gottes zu hören, man muss es auch ernst nehmen. So heißt es in dieser modernen Übersetzung, was ich habe. Denn es genügt nicht, die Zusage Gottes zu hören. Es genügt nicht, eine Verheißung Gottes zu haben. Es genügt nicht, eine Salbung Gottes zu haben und zu sagen, so spricht der Herr. Es genügen nicht all die wunderbaren Prophezeiungen und Offenbarungen und Gesichter und Visionen. Die kannst du vergessen, wenn du sie nicht ernst nimmst. So wichtig, dass wir die Zusagen Gottes ernst nehmen. Man muss es auch ernst nehmen. Die besten Worte Gottes nützen nichts. Die schönsten Verheißungen Gottes nützen nichts. Die salbungsvollsten Worte Gottes nützen nichts. Die stärksten Predigten und Lehren des Evangeliums nützen nichts, wenn wir sie nicht ernst nehmen. Weißt du, du kannst aus einer Predigt ganze Ladung rausziehen oder ganz leer nach Hause gehen. Also es hängt davon ab, wie ernst nehme ich das. Da gibt es in einer alten Martin-Luther-Bibel, wie lese ich meine Bibel? Dann heißt es zuerst mal, man soll auf die Knie gehen und die Bibel lesen. Also knien soll man die Bibel. Das ist eine ganz alte Anweisung. Wie lese ich die Bibel? Und dann sollte man die Bibel so lesen, Herr, rede, dein Knecht hört. Und dann sollte man die Bibel so lesen, das ist für mich. Und immer wieder sagen, wenn du einen Vers gelesen hast, das ist für mich. Und wieder einen Vers gelesen, das ist für mich. Und wenn du das alles, egal ob es Gericht oder Gnade, das ist für mich. Und wenn es Gericht ist, dann drehst du das Ding um und machst Gnade draus. Das ist für mich. Ja, in der Bibel ist es grundsätzlich. Selbst wenn alles noch so hart und so schwer klingt, das Kreuz macht anders. Das Kreuz Jesu Christi. Das ist für mich. Also auf den Knien und Herr, rede, dein Knecht hört. Man muss es ernst nehmen. Das ist für mich. Also wenn du eine Predigt hörst, das ist für mich. Nicht für die anderen, das ist für mich. Die größten Offenbarungen Gottes sind wertlos, die tollsten Anweisungen Gottes sind sinnlos und die gewaltigsten Reden Gottes sind zwecklos, wenn du sie nicht ernst nimmst. Gott hat geredet, wir müssen es ernst nehmen, bejahen. Denn es genügt nicht, die Zusage Gottes zu hören, man muss es auch ernst nehmen. Wie nehme ich Wort Gottes ernst? Ich setze um, ich wende es an, mache es praktisch, befolge es, ich realisiere, ich verwirkliche es. Wir haben hier Leute gehabt, die haben die tollsten Berufungen, also die möchte ich auch haben eines Tages. Wirklich, Gott hat durch Propheten, durch Evangelisten, durch Brüder und Schwestern geredet. Wunderbare Verheißungen haben sie bekommen, aber sie haben es nicht ernst genommen. Und ich sage euch auch wie. Wenn sie ernst genommen hätten, wären sie heute schon Evangelisten und wären schon vielleicht wahrscheinlich auf dem Missionsfeld, wenn sie es ernst genommen hätten. Aber sie haben es nicht, ihre Berufung nicht verwirklicht, wie auch immer. Ihre Erwählung nicht festgemacht, an der Offenbarung nicht weitergemacht haben. Weißt Gott, gibt etwas und jetzt muss ich ein Stückchen weiter und jetzt kommt wieder was Neues und wieder was Neues und wieder was Neues, immer wieder erweitert. Aber was machen Sie? Weiterrennen, weitergehen, weitersuchen, weiterforschen. Weißt du, als ich so drüber heute nachdachte, hat Gott mir ein Bild gegeben. Da werden Eier gelegt, aber die Eier werden nicht ausgebrütet. Und wie viele Eier? Und manche Eier werden von Biestern geklaut, von Räubern geklaut. Wir legen Eier und wir brüten nichts aus. Was brütest du aus von dem, was Gott in dein Leben, in unser Leben hineingelegt hat? Deshalb, man darf mit dem Wort Gottes nicht leichtfertig umgehen. Gott gibt uns ein Wort und jetzt muss man ernst nehmen, jetzt darüber brüten. Maria bewegte all diese Worte in ihren Herzen. Die Eier nicht zerdrücken, sondern ernst nehmen, brüten. Wie brütet man? Man sitzt auf die Eier. Man sitzt auf die Eier. Man sitzt und wartet. Und wenn du jetzt, das ist Frühling, verstehst? Weißt du, mit gekochten Eiern kannst du nicht viel anfangen. So viele, danke für die gekochten Eier. Mit den gekochten Eiern kommst du nicht weit. Da wirst du nichts ausbrüten. Der Heilige Geist brütete. Das ist das erste Schöpfungsakt in der Heiligen Schrift. Was kann der Heilige Geist mit unserem Leben ausbrüten? Und weißt du, was man zum Ausbrüten braucht? Eselsgeduld. Eselsgeduld. Du musst sitzen. Guckst. Und brütest. Und Wärme. Und Liebe. Weißt du, das ist ein Zeichen der Liebe. Dieses Ausbrüten, das kann nur über Liebe geschehen. Und dann sagst du, das kann ich nicht. Männle, komm du jetzt mal, brütest du mal weiter. Und dann brütet der wieder und dann kann man wieder jagen und Futter holen und dann kommt wieder die alte Ente wieder zurück und brütet weiter. So, man ergänzt sich. Einer hilft dem anderen und so. Nicht nur, dass nur einer brütet, sondern dieselben Eier werden von mehreren bebrütet. Ist Deutsch? Bebrütet? Gebrütet. Okay, ich entdecke neue Worte. Es ist so wichtig, dass wir wirklich ernst nehmen und das ausbrüten, was der Heilige Geist in uns hineingelegt hat. Erwecke die Gabe, die durch die Handauflegung Timotheus in dein Leben hineingelegt wurde. Das ist eine ganz wichtige Frage. Willst du ein Täter des Wortes Gottes werden? Du willst hören. Aber weißt du, was nützt es, wenn du hörst und nicht tust? Und immer wenn Gott geredet hat, erwartet er, dass wir es tun. Und manche sagen, Gott redet nicht mehr zu mir. Und das ist gut, dass er nicht tut, sonst wirst du nicht mehr fertig. Weißt du, er wartet auf dich, dass du das Nächste erledigst. Wenn er zu dir nicht mehr redet und schweigt, ist ein Zeichen, dass noch einige Hausarbeit gemacht werden muss. Noch etwas erledigt werden muss. Glaube ohne Werke, steht im Jakobusbrief, ist tot an sich selbst. Glaube ohne Werke. Glaube ohne Werke ist eine geistliche Totgeburt. Und wir haben so viele geistliche Totgeburt. Einfach, ja, Herr. Aber dann, wo ist es? Die meisten, die haben große Zusagen von Gott bekommen, aber dann, was haben sie ausgebrütet? Was hat Gott in ihrem Leben bewegen können? Was hat der Geist? Was hat die Verheißung? Was hat das Wort bewegen können? Wisst ihr, wer die größten Sünder sind? Sind es die Ehebrecher? Sind es die Mörder? Sind es die Diebe? Sind es die Lügner? Soll ich euch sagen, was? Wer sind die größten Sünder? Die Heiligen. Die Heiligen sind die größten Sünder. Du sagst ja, wie bitte? Bruder, mal tut es. An die Heiligen zu Rom, an die Heiligen zu Berlin, an die Heiligen zu Ephesus. Die Heiligen sind die größten Sünder. Und weißt du, wo die sich versündigen? An der Unterlassung. Unterlassung ist die größte und die schlimmste Sünde, die es gibt. Weil du gewusst hast. Und wie viel Unterlassung? Es ist besser, du weißt nicht viel und tust viel. Unterlassung. Nicht tun. Zu wissen, was richtig ist und nicht das Richtige tun. Was gut ist und nicht das Gute tun. Zu wissen, wo die Not ist und nicht zu helfen. Zu wissen, was der Wille Gottes ist und nicht auszuführen. Im Vater unser beten wir, dein Wille geschehe. Wer nicht tut, was Gott will, der verhindert, dass das geschieht, was Gott wollte. Und Gott wollte gerade dich gebrauchen, gerade dich benutzen. Und die Bibel sagt, wer nicht sammelt, der zerstreut. Also Gott offenbart es uns, Gott zeigt uns und er erwartet uns, dass wir das tun. Und wenn wir das öfters machen und mehrmals wiederholen, irgendwann kommt eine Verstockung in unserem Leben, sodass Gott sagt, was soll ich dem da noch Großes erzählen? Der tut sowieso nicht, der glaubt sowieso nicht, der folgt mir sowieso nicht. Ungehorsam führt immer zu Verstockung. Und Verstockung ist eine geistliche Verstopfung. Wenn ich das so umschreiben kann, da passiert nichts mehr. Wer Gott nicht folgt, der wird verstopft. Verstockt. Blockiert. Kommt nichts mehr rüber. Das Wort, Hebräer Kapitel 4, Vers 12 noch weiter. Das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Es ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Es dringt durch und trennt Seele und Geist, Mark und Bein. Es zieht die geheimsten Wünsche und Gedanken des Menschen zur Rechenschaft. Also wenn Gott redet, jemand hat gesagt, ich möchte Gottes Stimme hören. Daraufhin habe ich auch reagiert und gesagt, willst du Gottes Stimme hören? Ich sag, das Größte passiert an dir, ist lebendig und wirksam, trennt, dringt durch und zieht die geheimsten Wünsche und Gedanken des Menschen zur Rechenschaft. Also plötzlich wirst du bloßgestellt in deinen Gedanken. Keiner sieht es, keiner riecht es. Aber plötzlich spürst du, horch, Ich bin dieser Ganove. Ich bin dieser Schlitzohr. Ich bin dieser. Und glücklicherweise, dass niemand Gedanken lesen kann. Stell dir mal vor, jetzt würde plötzlich da, die wachsen plötzlich Hörner. Oder die Haare stehen hoch. Und die Wahrheit würde sichtbar werden. Glücklicherweise ist sie nicht sichtbar. Das Wort Gottes aber offenbart diese Dinge. Mark und Bein, Seele und Geist, Wünsche und Gedanken. Das ist das Verborgene des Herzens. Das Wort Gottes ist ein Offenbarer des Herzens. Also wenn Gott spricht, wird das Herz aufgemacht. Wir haben genug Informationen über Gott eigentlich. Also ich denke, wir sollten da gar nicht groß gierig sein und sagen, Gott, rede. Sondern wir sollten verlangend sein, Herr, mach mich zum Täter deines Wortes. Mach mich zum Täter deines Wortes. Wir haben die Bibel, wir haben Logos und Rhema, wir haben den Gottesdienst, wir haben die Gaben des Geistes, wir haben die Salbung, wir haben die Leitung des Geistes, wir haben die innere Stimme, die uns sagt Ja oder Nein, Plus und Minus. Wir haben ja das alles. Jetzt heißt nur noch, Herr, hilf mir, dass ich das tun kann. Das, was ich erkannt habe. In 2. Timotheus Kapitel 3, Vers 12 bis 17, lese nicht alles, ich überfliege nur. Da heißt es, 2. Timotheus 3, Vers 12 bis 17, jeder, der in Verbindung mit Jesus Christus sein Leben führen will, das Gott gefällt, muss Verfolgung erleiden. Ob du Gott verstanden hast oder nicht verstanden hast, zeigt sich, ob du Verfolgung hast, ob du Bedrängnis hast. Jeder, der das Wort Gottes ausleben will, muss in die Pfanne gehauen werden. Naja, du kannst Halleluja sagen. Verstehst du, also das ist wunderbar. Es ist gar nicht so schön. Weißt du, der, wo an das Wort Gottes annimmt, der wird zuerst getestet. Glaubt er wirklich? Weißt du, Engel dienen dir erst, nachdem du die Versuchung bestanden hast. Wie bei Jesus. Da kamen die Engel und dienten ihm. Zuerst ist der Teufel da, bevor die Engel kommen. Voller Salbung, voller Heiligen Geistes. Jeder, der mit Jesus Christus ein Leben führen will, muss Verfolgung erleiden. Durch wen? Und durch was? Vers 13, durch die Schwindler und Verführer, die einen zuschwätzen und einen bereden und so weiter. Da heißt es dann weiter, halte dich weiter hinten an die Wahrheit, die man dich gelehrt hat, von dem du fest überzeugt bist, zumal du weißt, wer dich gelehrt hat. Also wir haben das Wort Gottes. Und wir sollen uns nicht verführen lassen. Weißt du, wenn Gott redet, das nächste, was passiert, ist, dass der Teufel sagt, nein, geht nicht, mach mal nicht, das ist menschlich, oder das ist Fleisch und so weiter. Weißt du, da kriegst du so viele Argumente plötzlich auf einmal, dass du es nicht mehr willst. Und man kann ein Buch schreiben, was alles die Leute so zureden. Du weißt, wo du gelernt hast. Deshalb sagt Jesus, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnte nicht in das Reich der Himmel kommen. Als du ein kleines Kind warst, Waldbauerbub, als du noch ein kleines Kind warst, da warst du noch normal. Was aus dir inzwischen geworden ist, durch Religion, durch Entwicklung, durch alles drumherum, das ist nicht mehr das, was Gott von dir wollte. Deshalb sagt Jesus, fang da an. Wie war ein Kind? Ein Kind geht nach dem Herzen. Ein Kind lebt mit dem Herzen. Ein Kind sieht die Dinge als reell. Da stoßen sich an und sagt, du dummer Tisch, blöder Tisch. Verstehst? Für den ist der Tisch was Echtes. Weißt du, wir haben zu der Wirklichkeit den Bezug verloren. Jesus sagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Einfach, schlicht, nicht voll Bibelwissen. Bibelwissen ist nicht Reden Gottes. Reden Gottes ist die Einfalt des Glaubens. Nicht Dummheit. Die Einfalt des Glaubens. Arm am Geist. Damit beginnt die erste Seligpreisung. Arm am Geist. Nicht blöd, aber ich bin von dir abhängig, Gott. Ohne dich kann ich gar nichts tun. Paulus sagt dann im Vers 15 weiter an Timotheus, du kennst seit deiner Kindheit die heiligen Schriften. Ich bin so traurig, dass wir heutzutage so wenig Religionsunterricht haben. So wenig Bildung, religiöse Bildung. Die meisten Menschen wachsen bei uns wie geistige Analphabeten aus. Da sind die Wilden in Afrika besser dran. Oder die Wilden irgendwo im Busch, im Dschungel. Weil die kriegen noch von ihren heidnischen Religionen noch was mit. Und man kann aus dem Heidentum noch was machen und kann man noch die Leute belehren. Aber hier, wir wachsen im Atheismus und Materialismus auf und was haben wir? Aber hier sagt Paulus, du kannst seit deiner Kindheit die heiligen Schriften. Sie können dir helfen, den Weg zur Rettung zu gehen, der dir durch das Vertrauen auf Jesus eröffnet ist. Alles, was in den Heiligen Schriften steht, ist von Gottes Geist eingegeben und verhilft dazu, den Willen Gottes zu erkennen, die eigene Schuld einzusehen, sich Gott wieder zuzuwenden und ein Leben zu führen, wie es Gott gefällt. Also, wenn du Gottes Reden kennenlernen möchtest, nimm deine Bibel und egal, wo du sie aufschlägst, Gott spricht zu dir. Du kannst heute noch deine religiöse Bildung nachholen. Natürlich ist es sehr schwer, im Alter lernt man schwer, ab 25 lernt man nicht mehr so gut. Aber du kannst trotzdem noch ein bisschen lernen und deinen Horizont erweitern und sagen, rede Herr, schärfe mein Gedächtnis, hilf mir, dass ich deine Worte auswendig lernen kann und dass ich die Worte Gottes mal verdaue, verschlucken kann und so weiter. Du musst nur deine Bibel aufschlagen und Gott spricht zu dir. Also wenn ich Gottes Stimme hören möchte, ich muss nur die Bibel nehmen, mehr nicht. Ich brauche da keinen Prediger, ich brauche keinen Traum, keine dumme Fantasie, keine Argumente, kein Geschwafle, nur die Bibel. Einfach aufschlagen und sagen, so Herr, heute Morgen, was hast du mir zu sagen? Weißt du, wenn ich Geburtstage mache, ich mache seit neuestem, wenn ich Geburtstage gratuliere. Also wenn ich zu dir zum Geburtstag komme, ich kann dir schon einfach sagen, so alt wie du bist, dieses Jahr, diesen Psalm. Also wenn du 46 bist, Psalm 46. Das ist dein Psalm. Und selbst wenn du jetzt nicht weiter weißt, also man wird nicht 150, glaub mir das. Also wenn es 150 irgendwann so weit kommt, dann kriegt man schon auch noch einen Psalm hin. Aber weißt du so, ich bin jetzt im Augenblick, gehe ich mit den Psalmen durch. Wenn ich die Leute besuche und den Geburtstag gratuliere oder anrufe und sage, lies Psalm. Lies deinen Psalm. Wie alt bist du jetzt? Du hast ein Problem. Und Gott hat für jeden Lebensabschnitt eine Lösung. Dein Psalm. Psalm 63. Psalm, ja, lies doch mal. Und du wirst verblüfft sein. Vielleicht ist es das Gottgerichtete. Psalm 50. Ich will euch nur Freude am Wort Gottes vermitteln. Und dann lest die Referenzstellen. Weißt du, dann wirst du so weit rumgeführt in die Gefilden des Wortes Gottes und du wirst sehen. Was steht bei dir in deinem Geburtstagsplan? Was steht bei dir?
Ihr Völker klatscht in die Hände.
Also siehst du, fang doch das an. Tu das, was in diesem Jahr. Weißt du, die Leute sind in unserer Gesellschaft so dumm, die lesen Horoskop. Aber hier ist Wort Gottes. Hier ist Feuer, hier ist Leben, hier ist Geist, hier ist Ewigkeit. Amen. Weißt du, du kannst dich selber schon so bedienen, dich so schon mit dem Wort Gottes bedienen und so reich werden, wenn du diesen Psalm des Jahres liest. Und das kannst du machen, auch wenn du jetzt irgendjemand anders gratulierst. Bevor du lang rumsuchst, Gottes Wort ist universell. Gottes Wort ist ein offenes Wort, gilt alle Zeit, gilt immer für alle. Aber ich denke, dass Gott auch weiß, in dem Alter, in dieser Lebensphase, wenn der schon so weit gekommen ist, also der braucht was anderes. Und das wird funktionieren. Es funktioniert. Weißt du, ich habe schon erlebt, dass Leute sogar Tränen laufen, wenn sie anfangen so zu lesen und sagen, das ist mein Alter und mein Psalm. Mein Alter und mein Psalm. Du wirst verblüfft sein. Und das ist dein Psalm. Und nächstes Jahr ist was anderes dran. Das hat Gott mir gezeigt. Gott hat mir am Anfang des Jahres gezeigt, wenn du jetzt Leuten gratulierst, lies denen in ihrem Psalm vor. Ihr Psalm. Das ist dein Psalm. Und wenn wir das im Namen Gottes hineinlegen, es ist unser Psalm. Genauso das Lied des Moses, das Lied der Erlösten, das Lied der Heiligen. Verstehst du? Das ist ja unser Psalm. Gott spricht. Du wirst verblüfft sein, wie Gott redet. Du musst dich nur der Bibel wieder neu zuwenden. Und dann 2. Timotheus Kapitel 3, Vers 17. So trägst du dazu bei, dass der Mensch, der sich Gott zur Verfügung gestellt hat, zu allem guten Werk fähig wird. Wenn du dich Gott hingibst und sagst, rede Herr. Du musst Gott bitten, dass er zu dir redet. Gott redet nicht einfach, er drängt sich dir nicht auf. Der Teufel würde gleich dich anbrüllen. Aber Gott muss gebeten sein. Gott will gebeten sein. Gott macht nichts, ohne gebeten zu sein. Also wenn du die Stimme Gottes hören möchtest, musst du sagen, Herr, rede zu mir. Und genauso, wenn du jetzt diesen Psalm aufschlägst, Herr, rede zu mir. Und selbst wenn du es schon 10-mal gelesen hast, ich würde diesen Psalm immer, dieses Jahrespsalm für dich auswendig lernen, so wie die Wette. Aber stell mal vor, wenn jemand zum 119. Psalm kommt. Halleluja, dein Wort. Willst du die Stimme Gottes hören? Und jetzt ist die Frage, wie? Ich denke zuerst einmal, wir als Gemeinde haben so viele Möglichkeiten. Wir geben Gemeinde Bibelunterricht. In 3 Jahren gehen wir durch bei der Bibellese. Wir lesen so kontinuierlich und wir gehen durch die Bibel durch. Und Gott redet. Gott redet, wenn wir so einfach fortlaufend die Bibel lesen. Deshalb, wenn du die Stimme Gottes hören möchtest, besorg dir einen guten Bibelleseplan. Oder systematisch deine Bibel liest. Ich will nur ein kleines Zeugnis lesen, ergeben. Ich habe ein Problem mal gehabt. Ich habe jemand meinen Mantel geschenkt. In der Bibel steht, wenn jemand 2 hat, der gebe dem, der keins hat. Und da kommt im eiskalten Winter, kommt da so ein Penner vorbei, klingelt an der Tür und zittert, hat nur einen Pullover an. Und eine Stimme sagt, Johannes, in der Bibel steht. Plötzlich werde ich ans Wort Gottes erinnert. Wer 2 Mäntel hat, der gebe dem, der keins hat. Ich natürlich, was mache ich? Gehe an den Schrank und ich sage, ich und du, Müllers, Kuh, Müllers, Esel, der bist du. Und dann habe ich diesen Mantel, tatsächlich so habe ich es auch gemacht, und diesen Mantel dann rausgegeben. Der war gut, beide Mäntel waren gut, beide habe ich getragen. Der eine war imprägniert und ich habe gedacht, und gerade wo dieses gut war, also wo ich geben sollte, der war sogar imprägniert. Habe ich gesagt, der Mann, der ist draußen auf der Straße, der braucht es. Weil der Friede sogar wattiert und ich gebe es ihm. Und am nächsten Morgen, ganz früh, steht er da an der Tür und klingelt und mit der Tragtüte und gibt mir den Mantel zurück. Er kann den Mantel nicht gebrauchen, weil er keine Westentasche hat. Er sagt, mein Gott, guck mal, jetzt wollte ich was Gutes tun und es hat nicht geklappt. Aber ich war froh wenigstens, dass ich meinen Mantel hatte. Der hätte auch in den Müll schmeißen können. So, aber jetzt bin ich in Seelenkonflikte. Wir sind noch nicht bei unserem Tischgebet gewesen. Wir lesen so, zu Hause haben wir immer so fortlaufende Kinder. Der hat immer so, jeder so 2, 3 Verse gelesen, so der Reihe um. So sind wir durch die Bibel gegangen bei uns zu Hause. Dann lesen wir und ich lese gerade zufällig. Arme habt ihr alle Zeit bei euch und ihr könnt ihnen helfen, wenn ihr wollt. Du siehst also jetzt, ich war so traurig, weil ich hier jemand helfen wollte und nicht helfen konnte. Und wie praktisch Wort Gottes in eine Situation so reinspricht, Arme habt ihr alle Zeit und ihr könnt ihnen helfen, wenn ihr wollt. Das darf nicht wahr sein. Lese ich andere Übersetzungen, gleich nachgeguckt, tatsächlich, dort steht's wirklich. Ihr könnt, das ist die Geschichte der Salbung in Bethanien, und da steht's auch, ihr Arme werdet immer bei euch haben und ihr könnt ihnen helfen, wenn ihr wollt. Und dann hat Gott zu mir gesagt, du kannst den Armen helfen, wenn du willst. Wenn du nicht willst, begehst auch keine Sünde. Aber nur in der fortlaufenden Bibellese, schon allein in der fortlaufenden Bibellese liegt so ein großer Segen. Also Gott spricht und er spricht immer, wenn du brauchst. Wenn du nicht brauchst, sagt er dir nichts und hat nichts zu sagen. Warum soll er was sagen, wenn du nur aus Zeitverschwendung, er hat andere Sachen zu tun. So, wir sollten die fortlaufende Bibellese, einen guten Bibelleseplan uns besorgen. Es gibt so viel, es gibt sogar Jahresbibel. Man kann sich kaufen, so schon so schön eingeteilt, wie viele Kapitel, so dass du durch die Bibel kommst. Wir sind so gesegnet hier, wir haben 3 Gottesdienste, Freitag, Samstag, Sonntag. Und jetzt liegt es an uns, oder Mittwoch auch noch dazu, so, es liegt jetzt an uns, wie viel wir in uns aufsaugen und aufnehmen vom Wort Gottes. Ja, Herr, sprich zu mir. Gott spricht, zwar und dreimal ganz besonders, aber es ist so wichtig, dass wir dann individuell das raushören, was Gott uns sagen möchte. Wie hört man Gottes Stimme? Du hörst Gottes Stimme durchs Gebet. Wenn wir Gott anbeten, zu Gott beten, zu Gott reden, kriegen wir auch Antwort. Und wir sollten aufhören, in einen Monolog zu führen mit Gott. Das ist nicht, was Gott will. Deshalb hat er dich nicht geschaffen, dass du einfach nur Gott anbetest und nur Gott lobst und nur Gott preist. Nur so ein Monolog, Einbahnstraße. Gott will Dialog haben. Gott will Dialog haben, Kommunikation will er haben. Er will reden und manchmal vielleicht ist es nötig, dass du, nachdem du lang genug geredet und gequatscht und erzählt und gejammert und geklagt hast und Gott gelobt und gepriesen hast, mal still sein. Was sagt er jetzt? Und garantiert, wenn du dein Pulver verschossen hast, wenn du fertig bist, wenn du nichts mehr weißt, dann fängt Gott an, mit dir zu reden, sich mit dir zu unterhalten. Dann plötzlich eine Stimme. Wir kommen mit Gott zusammen und wir erfahren, was er meint. Aber so viele Menschen, die nehmen gar nicht so viel Zeit, die kommen gar nicht so weit. Die kommen nicht auf diese Bergkuppe oder Gipfel, dass Gott zu ihnen reden kann, dass er sich ihnen offenbaren kann. Nimm die Zeit. Gott redet in der Gemeinde, in Apostelgeschichte Kapitel 13, als sie den Gottesdienst feierten, also die verschiedenen Brüder, sprach der Heilige Geist, sondert mir aus, Paulus und Barabbas zu dem Werk, wozu ich sie berufen habe. Berufung passiert in der Gemeinde. Und plötzlich sprach der Heilige Geist, schickt sie raus aufs Missionsfeld. Gott redet in der Gemeinde. Und ich denke, es ist so wichtig, dass du in einer Gemeinde bist, wo der Heilige Geist wirkt, wo der Heilige Geist sich manifestiert, wo dieses Reden Gottes nicht unterdrückt wird oder den Tisch gekehrt wird, sondern wo Gott zu einem immer wieder was sagt, Weißt du, auch die Predigt, vielleicht nur ein Satz, aber in diesem Satz ist genau das, was du brauchst. Deswegen bist du gekommen und musst halt den ganzen Abend eineinhalb Stunden sitzen, damit du einen Satz mitkriegst. Aber in diesem einen Satz ist das, ist diese Vitamine oder diese Ballaststoffe oder dieser Stoff drin, was du brauchst für die nächsten 3-4 Wochen. Und dann, das andere kannst du vergessen. Das ist alles nur Schale gewesen. Das ist alles nur die Verschalung. Jetzt kommt es an der Hauptsache. So, irgendein Stück. Jesus sagte zum Beispiel, als er Saul von Tarsus begegnete auf dem Weg nach Damaskus, geh in die Stadt und man wird es dir dort sagen. Und dort war Ananias, dieser Bruder, und Ananias hat ihm alles gesagt. Und das, was er gesagt hat, was er unter der Salbung des Heiligen Geistes gesagt hat, das alles ist Saul von Tarsus geworden. Und er ließ sich nicht abbringen, auch nach Israel zu gehen, auch das hat er gesagt. So ist es wichtig, dass du Wort Gottes hörst und dass vom Wort Gottes Menschen veranlasst werden, dir was zu sagen. Weißt du, das ist nicht nur Rede, Herr. Manchmal denke ich, weißt du, das hat auch keinen Zweck. Weißt du, du brauchst auch Menschen, die Mut haben, die willig sind, die bereit sind, auf dich zuzugehen und sagen, hör mal, Schwester, ich habe ein Wort von Gott. Weißt du, das ist manchmal nicht leicht. Du glaubst gar nicht, so weißt du, salbungsvolle Worte. Aber Gott will uns nicht nur ermahnen, also ermutigen, sondern Gott will uns auch manchmal korrigieren. Ich werde nie vergessen, als ein alter Bruder, ein Ältester in meiner Gemeinde in Stuttgart, der über 80 Jahre schon, der steht da und eines Tages kommt und sagt, Bruder Matthäus, und fängt an schon zu heulen. Er sagt, Bruder Matthäus, ich habe was zu sagen. Gott hat mir was gegeben. Weißt du, ich war sehr aktiv, junger Christ, voller Dynamik, voller Pep, und ich habe was zu sagen. Und dann redet er und weiß gar nicht, wie er es reden soll. Wenn Leute ein Wort vom Herrn bekommen, da geht man nicht leichtfertig damit um, da spielt man auch nicht, verstehst du? Wenn jemand vom Herrn ein Wort bekommt, du, der betet zuerst mal, der stirbt zuerst mal selber, lässt sich so erst selber kasteien, plagen, bis er dann soweit ist. Und ich sehe und sage, Otto, sag mal, was ist? Weißt du, Gott hat mir gesagt, Johannes, und wir haben Donnerstag Freiversammlung gehabt, Freitag Freiversammlung gehabt, wir haben Gottesdienste gehabt, wir haben so viel gehabt. Und dann sagt der Herr Johannes, der Herr hat mir einen Satz gegeben, steht auch im Wort Gottes, du zerarbeitest dich in der Menge deiner Wege. Du und ich war erledigt. Und dann hat er gesagt, mach, was du da willst damit. Verstehst du? Und mach, was du willst damit. Weißt du? Und das ist genau wie Gott redet. Gott sagt, mach, was du willst damit. Du zerarbeitest dich in der Menge deiner Wege. Und dann bin ich nach Hause gegangen. Meine Frau hat nichts davon gewusst. Keiner hat was davon gewusst, nur wir beide. Weißt du, wenn Gott redet, dann kommt man ganz, ganz liebevoll und wie der Prophet Nathan zum David, du bist der Mann, erzählst du zuerst eine kleine Geschichte. Und meine Frau weiß es jetzt erst nachher. Auch die Gemeinde hat nichts gewusst. Ich habe mir überlegt, du zerarbeitest dich in der Menge deiner Wege. Was ist das? Und dann habe ich gedacht, du, ich muss einige Gottesdienste streichen. Ich muss in Urlaub gehen. Oder was weiß ich. Also ich habe verschiedene Gedanken und dann musste ich das irgendwie umsetzen. Gott redet. Und vielleicht hat dir irgendwie deine Mutter. Weißt du, Gott redet durch deine Mutter. Gott redet durch Ungläubige. Gott redet nicht nur durch Gläubige. Gott redet sogar durch Ungläubige und sogar durch Vorgesetzte. Vielleicht durch Kollegen. Und die, von denen du gar nicht einmal denkst und vermutest, die sind die Stimme Gottes. Gott hat sogar beim Biliam durch einen Esel gesprochen. Also wenn Gott einen Esel benutzen kann, kann er doch auch einen Bruder oder eine Schwester aus der Gemeinde benutzen. Geh in die Stadt und man wird es dir sagen. Und zwar in einer lebendigen Gemeinde, da spielen die Glieder, die ergänzen sich. Die ergänzen sich und wenn Gott was zeigt, es ist so wichtig, dass wir nicht einfach uns nur den Honig um den Mund schmieren lassen. In der Bibel heißt es, sie werden die heilsame Lehre in der Endzeit, und wir sind ja mittendrin. In der Endzeit, man wird die heilsame Lehre nicht mehr annehmen. Die werden sich Lehrer aufsetzen, wonach die Ohren jucken. Geschwister, wunderbar, Halleluja, Glory, Glory, Glory. Verstehst du? Und wir gehen alle mit Glory, Glory, Glory in die Hölle. Und dann erst nachher, nachdem dort unten uns brennt, dann wachen wir auf und sagen, mein Gott, wo bin ich gelandet? Da wollte ich gar nicht hin. Ich bin im falschen Zug gewesen. Weißt du, es ist wichtig, dass wir aufpassen. Ist es Gott? Ist es nicht Gott? Das ist schwer. Ich will euch eine Geschichte, muss ich so sagen, 1. Könige 22. Da ist, ich gehe ganz schnell diese Geschichte durch, keine Sorge. 1. Könige 22, das ganze Kapitel könnt ihr lesen. Da ist Josaphat. Er sagt zu Ahab, sollen wir in den Krieg gehen, sollen wir nicht in den Krieg gehen? Also die beiden Könige wollen sich verbinden zum Krieg. Und dann sagt Josaphat, das ist ein frommer König, du sollst doch zuerst den Herrn fragen. Josaphat, du sollst, Ahab, du sollst doch den Herrn fragen, was er dazu meint. Und Ahab rief seine 400 Propheten damals zusammen. Er fragte sie, soll ich sie angreifen oder soll ich sie nicht angreifen? Wie aus der Pistole geschossen. Greif sie an und ich werde sie in deiner Gewalt geben. Das muss man vorstellen, das ist Wahrheit. Greif sie an. Zwei Könige verbinden sich und greif sie an. Die Masse, und Geschwister, das ist wichtig, die Masse und die Mehrheit hat nicht immer die Wahrheit. Die Masse und die Mehrheit hat nicht immer die Wahrheit. Der äußere Erfolg hat nichts mit der Wahrheit zu tun. Und da ist Josaphat verunsichert. Alle 400 sagen das Gleiche. Er ist verunsichert. Und es klang ihm zweifelhaft. Alle mit einer Stimme. Und dann sagte er zu Ahab, gibt es hier keinen Propheten des Herrn, der den Herrn fragen können? Die sind alles Gaukler. Und wir wissen ja, in der Endzeit werden viele Gaukler kommen. Positives Denken, positives Reden. Ich bin positiv und ich bleibe positiv und ich lasse mich vom positiven Weg nicht abbringen. Das Evangelium ist positiv, aber wir brauchen auch Kurskorrekturen. Ich habe noch einen da, den Micha. Aber ich kann ihn nicht ausstehen, sagte er. Er sagt mir immer nur Unglück. Ich kann ihn nicht ausstehen. Gibt es auch Botschafter Gottes, die du nicht ausstehen kannst? Also den mag ich nicht. Bruder, man tut es? Nee. Den kann ich nicht ausstehen. Der sagt mir immer nur die Wahrheit. Deshalb, wenn ich manchmal Träume deute oder mit Menschen Seelsorge betreibe, frage ich immer, willst du die Wahrheit wissen? Oder willst du, was dir gut tut? Oder willst du das? Ich kann dir sagen, was dir gut tut. Aber ist es nicht die Wahrheit? Und ich sage jetzt auch, warum. Weil manche Menschen sind nicht bereit, die Wahrheit aufzunehmen. Sind noch nicht so weit. Willst du die Wahrheit hören? Josaphat, hier, also bitte Micha, so sollte der König nicht reden, hat Josaphat gesagt. Und dann, Ahab ließ dann doch letztendlich den Micha holen, sogar sehr schnell. Und die beiden Könige saßen hier in ihrem Ornament, steht bei mir. Die 400 Propheten waren schon in einem Zustand der Ekstase und der Begeisterung. Sogar einer hat den Helm und Hörner genommen und demonstriert und sagt, so wirst du Ahab und Josaphat gegen die Syrer vorgehen und sie völlig vernichten. Doch wunderbar, oder nicht? Wunderbar. Also, finde ich fantastisch. Doch das war alles Quatsch und Blödsinn. Das, was sie da vollführten. Zieh nur hin und du wirst siegen, haben sie geweissagt. Und dann kommt der Micha, dieser Bote, und den sie es geholt haben. Und die Propheten haben einstimmig den Sieg vorausgesagt. Und dann sagt der, der den Micha holte, und sagt, sieh zu, dass dein Bescheid den ihren nicht widerspricht. Sieh zu, also wenn du Micha weissagst, dass deine Botschaft denen nicht widerspricht, verkünde dem König auch den Sieg. Sag ihm, er wird siegen. Aber Micha sagt, so gewiss der Herr lebt, ich kann nur das ankündigen, was er mir aufträgt. Das ist ein guter Prediger. Ich kann nur das. Das war auch der Biliam. Obwohl er so ein schlechter Prophet war, sich für Geld verkaufte, aber der sagt, ich kann nur weissagen, was mir der Herr aufträgt. Und da Opfer, nichts geklappt. Das sind gute Menschen, die sagen, ich sage nur das, was Gott sagt. Lieber sage ich gar nichts. Und lieber werde ich verstoßen, verkannt, verachtet. Aber ich sage nur das, was Gott sagt. Okay? Und er sagt, ich so gewiss, der Herr lebt, ich kann ihm nur ankündigen, was er mir aufträgt. Willst du Gottes Wort hören? Aber du siehst, wie das Wort Gottes rüberkommt. Das ist so, wie Gott redet heutzutage, wie er reden muss heute wahrscheinlich. Als Micha vor dem Ahab trat, fragte er ihn, sollen wir nach Ramoth gehen und angreifen oder nicht? Micha, greif nur die Stadt an, du wirst Erfolg haben. Und der Herr wird sie in deine Gewalt geben. Genauso wie der anderen geweissagt. Geh hin. Aber der König weiß ganz genau, das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Der hat es nur gesagt. Weil der gebeten hat, sag ihm auch, dass er das so ist. Und der König sagte zu ihm, ich beschwöre dich, mir nichts als die reine Wahrheit zu sagen. Ich beschwöre dich. Was hat dir der Herr gezeigt? Und er antwortete Micha, ich sah das Heer Israels über die Berge zerstreut wie eine Schafherde, die keinen Hirten hat. Und der Herr sagte zu mir, sie haben keinen Anführer mehr. Der Krieg ist zu Ende, sie sollen nach Hause zurückkehren. Ahab wandte sich zu Josaphat, habe ich das nicht recht, habe ich nicht das gesagt? Er kündigt mir nur Unglück an. Habe ich das nicht gesagt? Und Micha sagte weiter, das sagt Gott oder hat gesagt, ich werde als Lügengeist aus dem Mund aller Propheten Ahab sprechen und es wird ihm gelingen und ihn irreführen. Er wird sich nicht bekehren und sich verändern. Also ein Lügengeist, der, wenn du nicht richtig zu Gott stehst, hör lieber nicht Gottes Wort. Dann kommt das, was dir Segen sein sollte, wird zum Fluch. Ozonloch, was wir haben. Verstehst? Die Sonne ist doch was Wunderbares, ein Geschenk des Himmels. Aber wenn da kein Schutz da ist, kommt das, was von oben kommt, wird verursacht Krebs, verursacht das, verursacht das, verursacht das. Also wenn wir nicht würdig sind, von Gott geht nur Segen aus, weil das ist eine ganz komplizierte Stelle. Und heißt es eigentlich im Luther, und vom Herrn ging ein Lügengeist aus. Wie kann von Gott ein Lügengeist ausgehen? Von Gott geht kein Lügengeist aus. Von Gott geht nur Geist der Wahrheit. Aber Gott, der Mann verdient nichts Besseres. Und er ist unwürdig. Und dann wird das, was Segen sein sollte, Niederlage. Das, was ihn weiterbringen sollte, bringt ihn noch tiefer runter. Weil der Mann verdient nicht. Wenn wir den Segen nicht verdienen, kommt der Fluch. Lass mich weitergehen. Du siehst, sagt er, der Herr hat deine Propheten, und du siehst, Achab, sagt er hier, Micha, der Herr hat deinen Propheten einen Lügengeist eingegeben. In Wirklichkeit hat er deinen Untergang beschlossen. Und da trat Zedekia mit Behörden, da dieser Schauspieler da mit den Hörnern und diesem Helm. Wie kannst du beweisen, dass der Geist des Herrn mich verlassen hat und nur noch durch dich redet? Wie kannst du das beweisen? Vers 24. Und die Erfüllung ist der beste Beweis. Die Erfüllung ist der beste Beweis, die Wirklichkeit. Und du wirst sehen, erwiderte Micha, wenn der Tag kommt, an dem du dich im hintersten Winkel deines Hauses verstecken wirst. Und dann sagt Ahab, nimmt ihn fest, befahl der König, und halte den fest, bis ich wohlbehalten zurückgekommen bin. Die ganze Geschichte geht dann so aus. Micha wird eingesperrt. Wenn du wohlbehalten zurückkehrst, hat Micha gesagt, dann hat der Herr nicht durch mich geredet. Wenn du wohlbehalten zurückkehrst, hat der Herr nicht durch mich geredet. Ahab, und jetzt die Schlacht, da ging so, der dachte, ich bin schlau, ich verkleide mich als ein Soldat. Und ihr kennt ja diese Geschichte. Und Josef hat für die Schlacht an. Und dann ist ein einfacher Soldat, schießt ab, Vers 33, und trifft ihn am Kopf, wird verwundet, muss aber noch stehen, seinen Mann, weil er der König ist, der verkleidet hat, und dergleichen, muss noch stehen, wird nach Hause gebracht und erfüllt sich genau das, Hunde leckt und sein Blut, Samaria. Kommt abends hin und dann der Krieg ist zu Ende. Genauso wie Prophet Micha gesagt hat. Sucht ihr 1. Könige 22. Und es ist so wichtig, dass wir die Stimme Gottes hören, und zwar die Wahrheit. Die Wahrheit. Die Wahrheit. Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Hörst du die Stimme Gottes? Wer mich sieht, der sieht den Vater. Das gleiche ist auch für den Heiligen Geist. Welcher der Geist Gottes leitet, die sind Gottes Kinder. Nur derjenige, der Jesus kennt, nur der auch Gott hört, der Jesus versteht, versteht auch Gott. Nur derjenige, der sich vom Heiligen Geist leiten lässt, nur der wandelt im Wort Gottes. In 1. Johannes Kapitel 1, Vers 1 bis 3, Jesus das Wort. Da heißt es, er war am Anfang da und wir haben gehört und mit eigenen Augen gesehen. Wir haben es angeschaut und mit unseren Händen betastet. Das Wort, das Leben bringt. Das Leben selbst ist sichtbar geworden und wir haben es gesehen. Wir sind Zeugen dafür und berichten euch von dem ewigen Leben, das beim Vater war und uns enthüllt worden ist. Was wir gesehen und gehört haben, geben wir euch weiter. Wir wollen, dass ihr mit uns verbunden seid, durch uns, mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Durch uns verbunden. Da ist mir aufgefallen, weißt du, durch die Botschaft der Apostel, durch die Botschaft der Offenbarung Gottes, durch uns verbunden mit dem Vater und dem Sohn Jesus Christus. Deshalb dieses Gebet von St. Patrick. Das ist ganz toll. Bete weiter und so weiter. Auch wenn es katholisch ist oder aus dem katholischen Hintergrund ist. Bitte aber spielt keine Rolle. Die katholische Kirche ist erst im 6. Jahrhundert entstanden. Also das muss ich mich gar nicht groß belasten damit. Durch uns. Das meint durch die Erlösten. Jesus sagt, wer euch aufnimmt, nimmt mich auf. Wer euch aufnimmt, wer euch Gutes tut, tut mir Gutes. Wer euch hört, hört mich. Wer euch vertraut und so weiter. Deshalb auch diese Frage aus Amerika, sollen wir da Evangelisten einladen oder nicht? Gott wirkt durch uns. Und wenn du den Mann, egal wo der herkommt, ob es Afrika ist, Asien oder Amerika, wenn du sagst, nein, von was soll Gutes aus Nazareth kommen, kommt nie was Gutes. Gewiss, was soll Gutes aus Nazareth kommen? Und du wirst nichts bekommen. Deshalb Wir sollen die Diener Gottes, die Knechte Gottes, die Mägde Gottes aufnehmen als ein Engel Gottes. Als wenn ein Engel gekommen wäre, verstehst du? Und sie sollen sie herbergen und sie willkommen heißen. So, wie redet Gott zu mir? Ohne den Heiligen Geist können wir Gott nicht verstehen. Die Bibel wurde im Geist gegeben und kann auch nur im Geist verstanden werden, das Wort Gottes. Der Heilige Geist ist unser Tröster, der Helfer. Johannes 14, Vers 25, er wird euch alles sagen. Der Heilige Geist, er wird euch alles sagen. Wenn du die Stimme Gottes hören möchtest, musst du voll Geistes sein. Im Geist wandeln, im Geist leben. Nicht im Verstand, verkopft, sondern vom Heiligen Geist. Was sagt der Geist? Siebenmal steht es in der Offenbarung, wer Ohren hat, und das betrifft die Gemeinde. Alle Gemeinden, sieben Gemeinden, betrifft alle Gemeinden. Wer Ohren hat zu hören, der höre, was der Geist sagt. Gott will sich unser erbarmen, sich unser annehmen. Was sagt er? Wie macht er das? In Jesaja 30, Vers 19 und folgende Verse. Ihr, die ihr zum Zionsberg gehört, ihr müsst nicht länger weinen. Der Heilige Geist ist da. Dieser Erinnerer, dieser Wiederbringer, der ist da. Der Speicher Gottes, der Beistand, der Tröster, der ist da. Und da heißt, ihr müsst nicht weinen. Wenn ihr zum Herrn um Hilfe ruft, wird er euch sein Erbarmen zuwenden, sobald er euer Schreien vernimmt. Also sobald du Mund aufmachst. Sobald du sagst, Hilfe, der Herr erbarmt sich. Sobald du sagst, rede, Herr. Du brauchst Wegweisung. Du solltest um Wegweisung bitten. Du solltest den geistigen Navigator einschalten. Sobald er euer Schreien vernimmt, gibt er euch Antwort. Und das ist das Wort Gottes. Und wenn er zu dir nicht spricht, dann sagst du, lieber Gott, morgen werde ich diese Stelle aus der Bibel rausschneiden. Die existiert für mich nicht. Aber teste, du sollst das Wort Gottes durchtesten, prüfen. Sobald er euer Schreien vernimmt, wird er euch antworten. Er wird euch reichlich Brot und Wasser geben, nicht spärlich wie in der Zeit der Not und Bedrängnis. Er wird sich nicht länger vor euch verbergen. Mit eigenen Augen werdet ihr sehen, euren Lehrer. Wenn ihr nach rechts oder links abbiegen wollt, pass auf, wie Gott euch führt. Wenn ihr noch nach rechts oder links abbiegen wollt, werdet ihr hinter euch die Stimme hören, die zu euch sagt, das ist der Weg, den geht. Also nicht nur, dass er euch Antwort gibt, sondern er gibt uns von hinten noch die Bestätigung, das ist der Weg, den geht. Ihr seid nicht länger im Dunkeln. Er wird sich vor euch nicht verbergen. Gott ist kein verborgener Gott. Gott will sich offenbaren. Er brennt drauf, dass er sich offenbart. Wie kann ich zur Klarheit kommen? Frage Gott. Hast du schon den Herrn gefragt? Falle Gott einfach und sag, Herr, ich will wissen, was ist die Wahrheit? Und Gottes Stimme ist konkret. Wenn du mit Gott redest, anfängst mit Gott umzugehen, wirst du ganz konkret hören. Wenn Gott schweigt, ist auch ein Zeichen, dass es vielleicht noch nicht dran ist, dass du noch nicht so weit bist, dass dich nichts angeht. Weißt du, wann wird die Entrückung stattfinden? Sogar Jesus sagt, Tag und Stunde weiß niemand, nicht einmal der Sohn im Himmel. Was bist du? Wer bist du? Bist du besser als der Herr Jesus? Also was geht dich das an? Oder was mit dem anderen passiert? Weißt du, zu dem einen sagt, du wirst nicht sterben, und zu dem anderen sagt, du wirst sterben, Petrus und Johannes. Was geht dich der andere an? Du bist kein Wahrsager, dass du über den anderen Bescheid weißt, ob der 100 Jahre wird oder 20 Jahre alt wird. Gott will sich offenbaren, aber für dich persönlich. Man kann Gottes Stimme im selbstgemachten Lärm des Alltags nicht hören. Das muss zuerst mal zur Ruhe kommen. Ich habe ein interessantes, nettes, kleines Bild für diese Geschichte. Das ist ein Kapitän gewesen. Der hat keine Orientierung mehr gehabt. Der war in seinem Schiff und hat seine Orientierung verloren. Da hat sie gefragt, warum ich komme nicht. Also die Nadel zeigt überall hin, bloß nicht da, wo ich hin will. Und die Ursache war da, der war unten im Torraum und da war alles aus Eisen und Stahl. Da war alles aus Eisen und Stahl und hat immer so, wie der sich bewegt hat, dass sich auch die Nadel bewegt, aber nirgendwo hingezeigt. Dann hat er gesagt, das stimmt nicht. Und dann sagt er, das gibt's doch nicht. Mein Kompass, also müsste doch stimmen, aber der spricht gerade mit dem Maschinisten unten im Raum und es dreht sich also gar nicht. Und dann geht er rauf und deine freie Luft, in freier Atmosphäre, in der Natur draußen, dann zeigt es zum Norden. Aber innen drin, alles nur von Metall umlagert, dann kann die Nadel nicht nach Norden zeigen. Da zeigt immer, wo das Metall am stärksten ist. Und deshalb ist auch uns, weißt du, wo Jesus zum Beten gegangen ist? Auf dem Berg. Warum? Weil dort er die Ruhe hatte von allen Jüngern, die Ruhe vom Volk, von der Masse, Ruhe von der Ruhe von allen Umständen. Um Gottes Stimme zu hören, brauchst du Ruhe. Sonst läuft alles nur im Kreis. Noch ein paar Gedanken ganz schnell. Unsere Anweisungen sollten Gottes Anweisungen sein. Deine Anweisungen sollten Gottes Anweisungen sein. Sie sollten durch Gott zustande gekommen sein, von Gott inspiriert sein, nach Gottes Ratschluss sein. Wir müssen unsere Anweisungen im Gebet empfangen, wie die ersten Christen. Es wird euch gegeben werden. Im Gebet lernst du glauben. Nur im Gebet wirklich Gott vertrauen. Im Gebet siehst du das Wirkliche, das Echte. Also im Gebet härt. Und deshalb ist es wichtig, bevor du losgehst, hast du schon gebetet. Hast schon den Herrn gefragt. Im Gebet fühlst du, ob es wahr ist oder nicht, wenn du betest. Es muss aus dem Gebet heraus geboren sein, diese Dinge. Und dann, Gott muss hinter diesen Anweisungen stehen. Ein Gedanke noch schnell. Gott muss es bedecken, diese Offenbarung, die er dir gesagt hat. Geschwister, so wichtig. Die Herrlichkeit Gottes muss uns bedecken. Wenn Gott dir etwas offenbart hat, du wirst gesund werden. Das muss Gott uns bedecken. Einhüllen. Wir müssen damit eingehüllt werden. Die Anweisungen Gottes müssen verborgen werden. Und Maria bewegte das alles in ihrem Herzen. Und sie hat mit niemandem darüber gesprochen. Es muss verborgen sein. Sogar Gott selbst verbirgt sich. Er hat sich zudecken lassen, diese Bundeslade, den Deckel mit Cherubim und Seraphim, den Engel Gottes, die haben bedeckt, das Zelt wurde bedeckt. Alles, was Gott gibt, muss bedeckt sein, verborgen bleiben. Die Offenbarung, die Weisheit, die Erkenntnis, bedeckt. Wenn Gott zu dir redet, darfst du nicht gleich die Perlen vor die Säue werfen. Der Mantel muss drüber kommen. Paulus sagt, unsere Botschaft ist verborgen bei denen, die im Dunkeln sind, den Ungläubigen und so weiter. Aber den Geistlichen ist die Decke weggenommen. Uns ist es verborgen. Also, weißt du, du bekommst und dann bewahrst du in deinem Herzen. Paulus sagt, ich weiß nicht, war ich im Fleisch, war ich nicht im Fleisch, ich weiß gar nicht, wo ich gewesen bin. Aber ich war entrückt bis in den dritten Himmel und ich sah unaussprechliche Dinge. Verborgen. Versteckt. Und das war nach 14 Jahren. Manche sind erst 3 Wochen gläubig und schreiben, mein Weg zu Gott. Oder der Weg vom Flug zur Kanzel. Verstehst du? Weißt du, 14 Jahre geht er schon mit Jesus und dann irgendwie zwischen den Zeilen äußert er sich, was er mit Gott erlebt hat. Das kannst du niemandem erzählen. Niemand wird es glauben, niemand wird es verstehen. Wenn Gott zu dir redet, musst du gedeckt werden. Die Hebräer, als Moses runterkam, sie haben nicht verkraftet, dass Moses so strahlt. Musste zudecken sein Gesicht. Muss verschlüsselt werden. 1. Könige 17, Vers 1 bis 16, aber ich lese nicht. Wir müssen lernen, uns von Gott zurüsten zu lassen, vorbereiten, ausbilden, schulen, trainieren zu lassen. Und Gottes Schule, Gottes Weg, Gottes Offenbarung ist unmöglich. Das ist's. Unmöglich. Er versorgt die Seinen auf einem unmöglichen Weg. Er führt die Seinen auf einem unmöglichen Weg in die Wüste. Er trainiert mit uns auf den unmöglichen Gebieten, an den unmöglichsten Orten. Unmöglich. Am Bachgrett bei der Witwe. Gottes Segen fließt zu der unmöglichsten Zeit. Alles unmöglich. Paulus hat in der Mittagszeit, in der Siesta, wo die anderen Mittagsschlaf machen, hat er in der Philosophenschule Unterricht gemacht und gelehrt. Also in der Siesta-Zeit. Das meiste, wo Gott dir begegnet ist, bei den Plätzen und Orten, wo es unmöglich steht. Da ist Gott dabei. Und wenn du irgendein Problem hast in deinem Leben, wo es unmöglich steht, da ist Gott ganz nah. Das kann ich dir schriftlich geben. Das ist ganz nah. Er offenbart sich an den einsamsten Orten, an den hässlichsten Orten, an den unmöglichsten, bei den unmöglichsten Leuten, zu der ungünstigsten Zeit, bei der unheilbarsten Krankheit, bei den kompliziertesten Leuten. Die Starken hat er uns zum Raub gegeben. In den unmöglichsten Situationen. Und er soll beweisen, dass du nur allein unter Gott stehst, unter seinem Schutz, unter seiner Führung, seiner Offenbarung, dass du von ihm abhängig bist. Zu der Person, zu der er spricht, ist die Person, die ihm wirklich gehorcht und sagt, egal Gott, wenn du mich zum Teufel schickst, ich gehe zum Teufel. Wenn du mich in die Hölle schickst, ich gehe in die Hölle. Wenn du mich in die Wüste schickst, ich gehe in die Wüste. Wenn du mich ins Krankenhaus schickst, ich gehe ins Krankenhaus. Wenn du mich in Armut schickst, ich gehe in die Armut. Wenn du mich in den Tod schickst, ich gehe in den Tod. Ich bin bereit, mit dir zu gehen. Wo du hingehst, da will ich auch sein. Wo du hingehst, da will ich auch sein. Wer auf Gott hört, der wird auch von Gott erhört und von Gott geliebt. Höre auf Gott.